Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck. And now, ladies and gentlemen, make some noise for the hockey buddies and please welcome wearing number 47 from Berlin, Tom Kanzock. Servus, Tom.
Hey, guten Abend, guten Tag, Mittag, Mahlzeit, hallo.
And making his first appearance on the podcast from Fürth, which is close to Nuremberg, which is close to Munich, in case you wondered. Wearing number 44, Sebastian Böhm. Servus, Sebastian.
Schönen guten Abend. Jetzt habe ich alles erreicht. Ich bin nur wegen dieser Vorstellung dabei. Ich bin jetzt wieder raus, müsste alleine weitermachen. Vielen Dank dafür. Das ist mein großes Ziel als Berichterstatter.
Gerne, schöne Grüße nach Fürth.
Über diesen schönen Sport, ja. Vielen Dank, war sehr schön. Jo. Macht's gut.
Ciao.
Viel Spaß.
War auch
ciao.
Bis jetzt der stärkste Gastauftritt. Der stärkste bis jetzt. Hey, habt ihr gesehen, dass Tom Kühnhackl unsere Begrüßung mitmacht immer? Also ich glaube, der hat sie irgendwie auf Band und dann vor dem Spiel, um sich heiß zu machen, lässt er sie irgendwie laufen und spricht die mal mit. Sagt immer, 47, Tom Kanzock.
Ich dachte, du machst Tom Kühnhackl immer.
47, Sidney Crosby.
Aber es ist erstaunlich, dass es so lange gedauert hat, bis da mal einer draufgekommen ist, ne? Ja. Oder das mal zu zeigen auch, weil das macht er ja offenbar schon wirklich sehr lange.
Ist das echt, ist das so schon länger seine Pre-Game-Routine? Weil jetzt habe ich schon, glaube ich, 20 Mal auf Twitter gesehen, aber ich habe es auch erst in der Saison zum ersten Mal gesehen, ehrlich gesagt.
Ja, die Kollegin von Sportsnet hatte gesagt, dass er das wohl schon länger macht und dass das so seine Pre-Game-Routine ist, um irgendwie so ein bisschen in Fahrt zu kommen. Er braucht das.
Toulouse
never. In der AHL hat es nur keiner mitbekommen, halt, wenn er das gemacht hat.
In der AHL, da war lauter als der Pressesprecher, der Stadionsprecher wahrscheinlich.
Er hat ja die Saison auch viele Spiele auf der Tribüne verbracht. Vielleicht war er ja dann der Ansager. Vielleicht macht er das einfach nur so, um im Flow zu bleiben.
Ja, das kann auch sein.
Vielleicht hat er eigentlich auch, er hat ein Mikro wahrscheinlich einfach drin und er ist der Stadionsprecher.
Jetzt haben wir es.
Also heute sind wir zu dritt, ihr habt es gehört, Sebastian Böhm ist mit dabei. Wir freuen uns sehr aus Fürth. Nicht aus Nürnberg, sondern aus Fürth, für die nicht so ortskundig sind, in Bayern.
Der Make Fürth great again.
Bekanntlich zu Bayern. Ist in der Nähe von Nürnberg, kann man so sagen, oder ist Nürnberg in der Nähe von Fürth? Egal, es ist...
Das ist mir egal, ich bin da nicht so. Das ist eine Stadt.
Nürnberger Nachrichten und natürlich der Blog Männer, die auf Tiger starren, über die Thomaser Wise Tigers. Und Sebastian, vielen Dank, dass du mit dabei bist. Wir freuen uns, wir fühlen uns geehrt und du weißt ja, wir sprechen einfach über Eishockey, Themensetzung, vielleicht ein bisschen Nürnberg, ja, vielleicht ein bisschen NHL, Weltmeisterschaft läuft, glaube ich. Da war noch so ein Finale, München gegen Berlin, oder Tom? Berlin? Wer hat da noch mitgespielt? Ja, ich glaube Berlin. Und wir suchen uns einfach raus, über was wir sprechen. Du darfst gerne, Sebastian, als Gast anfangen und uns mal so erzählen, wie du dich aktuell mit Eishockey beschäftigst, beziehungsweise mit was du dich zuletzt beschäftigt hast, weil ich glaube, du machst gerade so ein bisschen Pause, oder?
Das ist ja eine super Anspielung, ja. Der Block ruht ja auch immer im Sommer, das heißt, wir starren gar nicht auf Tiger, auch wenn es einem die Tiger schwer machen, im Moment da nicht drauf zu starren, weil wenn der Trainer dann einfach weg ist oder Will Acton verpflichtet wird, oder dann ist es ja plötzlich auch ein Sommervergnügen, auf die Tiger zu starren. Ich habe erste Frage eigentlich an euch, wer hat den Klassiko gesehen, den großartigen Eishockey-Klassiker Deutschland-Südkorea?
Ich habe tatsächlich ich habe ein Spiel ja komplett gesehen und bei den anderen ja so ein bisschen mit war ich dabei, sagen wir so, aber jetzt, also aus dem Spiel gegen Südkorea kann man jetzt, glaube ich, nicht so die Schlüsse ziehen. Das hat für mich so insgesamt bei der Weltmeisterschaft, also ja, jetzt ist ja eigentlich klar, dass Deutschland das Viertelfinale verpassen wird, weil die Dänen ja Finnland geschlagen haben. Mich überrascht das jetzt gar nicht so groß, weil es halt immer, ja, das ist halt immer, du kannst Fünfter werden, Sechster in der Gruppe oder halt mal Vierter. Und so ist es halt jetzt nun mal. Also, die Mannschaft ist ja verändert im Vergleich zu den Olympischen Spielen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das ein großer Misserfolg ist. Also, gerade gegen Norwegen, Dänemark, gegen Lettland dann auch, kannst du halt gewinnen oder kannst verlieren. Jetzt haben sie halt zweimal verloren.
Ich finde es hochsympathisch, dass Dänemark da ins Viertelfinale kommt. Finde ich einfach Eine sehr schöne Geschichte, die sich da in Herning abspielt. Ist wirklich Hockeytown, 40.000 Einwohner, die Eishockey da leben. Einziger Ort offenbar in Dänemark, wo das der Fall ist. Ich finde das sehr, sehr sympathisch und das ist okay. Deutschland hatte seinen großen Moment im Februar. Jetzt ist Dänemark dran. Das ist doch eigentlich sehr nett.
Das ist, glaube ich, auch der passende Moment, um mal wieder oder den üblichen Gruß an die Kollegen von den
Shorthanded News auszusprechen. Genau, der obligatorische uns, wir haben es ja vertraglich mit denen auch irgendwie festgelegt, dass wir das immer machen müssen.
Ja, gerade jetzt, wo wir beide da auch zu Gast waren.
Genau, also das war sozusagen Bedingung, dass wir auch mal zu den Shorthanded News kommen dürfen. Sebastian, hast du irgendwelche Bedingungen erfüllen müssen? Du warst ja auch mal da.
Nee, dich haben bei sie den Shorthanded News? Nee, ja. Aber das ist doch eh so, dass in diesem Blogger-Podcaster-Bereich, also wir sind, das ist ein Inzesthaufen, dass alles zu spät ist. Aber wie viele Leute sind es insgesamt, die Podcasts und Blogs bestücken in Deutschland? Es sind ja nur 5 und die laden sich immer so gegenseitig ein und so wochenweise. Der Einzige, der da immer noch so als absoluter VIP-Gast gilt, ist ja Günter Klein. Und nachdem der halt heute keine Zeit hatte, bin halt ich mal wieder dran.
Aber ist ja auch nett. Ich habe irgendwo auf Twitter mal gelesen, die Podcast-Szene, die Eishockey-Podcast-Szene ist ein einziger Swinger-Club. du hast ja noch keine Frauen dabei. Das sollte uns alles zu denken geben, glaube ich.
Ja, das hat der liebe Kollege Christian von
Hoppe
geschrieben.
Genau.
Sehr gut. Ja. Aber der Kollege Schwickerath hat ja einen unglaublichen Lauf im Moment, das muss man ja auch mal sagen. Also erstens mal, völlig ironiefrei ist ja seine Berichterstattung aus Herning uneingeschränkt zu empfehlen. Also auf fatz.net und zum Teil auch auf Spiegel Online kann man das alles nachlesen. Alles hervorragend. Kann man wirklich nur empfehlen. Und ansonsten hat er ja den Scoop gelandet, dass ein Spieler, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, von der Düsseldorfer EG zu den Washington Capitals wechselt. Maxi Kammerer hat einen 2- oder 3-Jahres-Vertrag unterschrieben.
2-way, 3 years, glaube ich, so ich es mir gemerkt.
Genau, 2-way, 3 years, ja. Genau. Ja. Respekt also an den Kollegen Schwickerath und irgendwann vielleicht auch an den Kollegen Kammerer.
Schauen wir mal, ob das was wird. Aber ja, mein Gott. Ist ja immer super, wenn in Deutschland ausgebildete Spieler dann auch tatsächlich auch in die NHL wechseln. Oh, wait. Bei Kamera nicht anders als bei Cahun, der war ja auch schon mal drüben. Muss mal genau nachschauen. Cahun hat ja schon mal OHL gespielt und Kamera war doch auch, genau. Regina Pats in der WHL 2013, 14.
Cahun war aber auch ungedraftet, ne?
Ja, Sudbury Wolves, oder? War Cahun? Aber trotzdem, ja, ganz cool, dass da jetzt zwei zumindest den Anlauf wagen.
Ich finde es vor allem cool, weil beide halt ungedraftet sind. Und das ist ja immer, gerade für europäische Spieler, ja meistens so dieses Ausschlusskriterium, ne? Die müssen halt gedraftet sein, damit irgendwie mal jemand da drüben auf die aufmerksam wird. Bei den beiden ist es dann eventuell eher, ja, jetzt die waren es vielleicht eher die Olympischen Spiele und war Kamera war nicht mit dabei, ne?
In Südkorea. Der war im Deutschland Cup war ich dabei, also er hat ihn schon mal getestet, der Sturm. Ich finde auch, also Kamera ist halt körperlich noch stärker als Cahun. Und ich finde halt schon, der hat schon so ein bisschen Dampfzug zum Tor, hat auch einen ganz guten Schuss, also jetzt auf DL-Niveau. Das heißt natürlich noch lange nichts, aber dann hat er halt auch irgendwie auch so ein bisschen den Hockey-Sense mitbekommen von seinem Papa, der ja Nationalspieler war und jetzt Trainer ist. Da bin ich echt gespannt. Also ich bin ja bei Cahun, habe ich glaube ich hier auch schon mal gesagt, ein bisschen kritisch. Ich glaube, dass er defensiv nicht gut genug ist und offensiv nicht dominant genug, um dann die defensiven Schwächen zu kaschieren. Und Kamera wird sicherlich auch schwer haben, aber ich glaube, dass es oft dann auch einfach so ein Traum ist, der in Erfüllung geht. Ich glaube, bei David Wolf war es so, sein Ziel war, ein NHL-Spiel zu machen. Das hat er geschafft und dann konnte er guten Gewissens wieder nach Mannheim gehen. Also jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass es einfach halt mal drüben sein und das mal probieren und wenn es dann nicht hinhaut, mein Gott, schlechter wirst du ja nicht, wenn du in Nordamerika spielst. Insofern alles Gute an Cahun und Kamera.
Ja, absolut. Und vor allem größten Respekt. Genauso muss es doch eigentlich sein. Also wir wissen doch alle, dass die Wahrscheinlichkeit bei Cahun gering ist, dass er zum Stammspieler in der NHL wird und bei Kamera noch sehr, sehr viel geringer. Aber dass sie es probieren und finde ich überragend. Also es gäbe ja noch 2, 3 andere, die ich da eher sehen würde. Die probieren es halt einfach nett. Aber ich finde es spitze. Warum nicht? Also Kamera hat mir auch immer wieder mal sehr, sehr gut gefallen. Mit der DEG hat viel. Das ist so ein Spieler, der manchmal so zu spektakulären Aktionen neigt, dann gibt's ja auch nicht so viele in der DEL. Mag ich eigentlich ganz gern. Also so überraschend fand ich das jetzt gar nicht, dass die den mal ausprobieren. Aber ich meine, da werden ja viele ausprobiert, das weiß man ja. Ich finde es schön.
Ich muss sagen, dass mir das jetzt in den letzten Wochen viel zu viele gute Nachrichten aus Düsseldorf waren. Das merkt man auch bei der Shorthanded News. Die sind viel zu gut gelaunt.
Ja. Ole im Bretterwall und jetzt auch noch Kamera. Ein NHLer aus Düsseldorf. Übrigens ja aufgewachsen in Bayern, im Mutterland des Eishockeys, wollte ich nur mal kurz betonen. Maxi Kammer. Mhm.
Ich freue mich auf die nächste Einladung.
Wen hättest du in deinem Hinterkopf, Sebastian? Jasmin Ehlis vielleicht?
Ja, behaupte ich schon sehr lang, bin ich sehr oft dafür ausgelacht worden. Aber ich glaube, dass es so ein paar Spieler gibt, die beim richtigen Scouting, beim tiefgehenden Scouting, glaube ich, auch in der NHL ihre Chance hätten. Es kommt halt einfach immer genau auf diese Gelegenheit an, die sehr, sehr günstig sein muss und auf den richtigen Coach, der weiß, wie man so einen Spieler einsetzt. Aber es ist natürlich auch völlig klar, dass von der Qualität eines Jasmin Ehlis gibt es natürlich in Nordamerika auch zwei, drei, die da rumlaufen. Und für so Spots, die sich in der dritten oder in der vierten Reihe auftun, da stehen sie halt auch Schlange. Aber ich hätte es schon immer sehr interessant gefunden, einen Jasmin Ehlis irgendwie in der richtigen Rolle in der NHL zu sehen. Und das sieht man ja auch wieder, dass er einer der wenigen ist, die in der Nationalmannschaft da mit Dreisaitl ganz gut mithalten können oder zumindest eine gute Ergänzung sein können. Und das könnte der, glaube ich, in der NHL auch, weil er halt einfach unfassbar zäh ist, weil er körperlich sehr stark ist. Und obwohl er nicht sehr groß ist, aber ich glaube, für das NHL-Spiel wäre er eigentlich am ehesten geschaffen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin zwar nur der Berichterstatter, aber ich hätte nichts dagegen, Jasmin Ehlis auch noch 2-3 Jahre in Nürnberg zu sehen. Der muss nicht unbedingt darüber gehen.
Aber an Jasmin Ehlis habe ich heute auch gedacht, weil ich überlegt habe, wer könnte es noch schaffen. Und hatte nicht Brad Festerling mal Colton Teubert, oder? So ein Tweet abgesetzt, auch in Richtung Ehlis.
Ja, so. War, glaube ich, Leo Pföder. Ich glaube, es war Leo Pföder in Bezug auf seinen Handgelenkschuss, ja. Aber okay. Es gibt schon ein paar Ex-NHL-Spieler, die in Nürnberg gespielt haben, die sich immer wieder über das Talent dieser Spieler gewundert haben und dass die nie auch nur im Dunstkreis der NHL aufgetaucht sind. Also es war mal sehr nett. Ich habe mit einem Tag nach der Verpflichtung von Danny Heatley habe ich mit Colin Fraser geredet und spreche ihn so drauf an, wie das jetzt so ist, wenn jetzt ein weiterer Spieler dieses Talents in dem Kader ist und so, und dann fängt er so das Labern an und sagt, ja, ich finde es ja eh unfassbar, dass der nie in der NHL gespielt hat, und ich denke mir, von wem redet er denn eigentlich? Und er hat die Frage gar nicht auf Danny Hille bezogen, sondern hat die Frage auf Patrick Reimer bezogen. Und hat dann geschwärmt von Patrick Reimer und auch von Jasmin Ehlis, die es auch in der NHL durchaus hätten schaffen können, aber ich glaube, bei Patrick Reimer war die Entwicklung einfach auch zu spät. Also der hat ein bisschen länger gebraucht, bis er gereift ist. Und bei Jasmin Ehlis weiß ich nicht. Ich denke, da, das ist auch so ein Zahlenspiel, die sehen dann vielleicht auch die Größe und so. Und ja, wenn du da halt nicht frühzeitig irgendwie auf so beim Scout auf dem Zettel bist, dann schaffst du es vielleicht auch nicht mehr.
Aber Jasmin Ehlis wäre doch jetzt auch einer, den man sich gut in der dritten Reihe vorstellen könnte beim NHL-Team, weil er halt auch, er ist zwar nicht besonders groß, aber der ist ja genauso breit wie groß, das ist ja Wahnsinn, was der für Oberarme hat. Und der halt dann einfach auch hart spielen kann und ab und zu halt dann auch mal, Tempo hat er auch, und ab und zu die halt auch mal ein Tor macht. Der wird halt keine 20 machen, aber vielleicht macht er halt 7 und macht halt seinen Job vielleicht auch in Unterzahl. Und deswegen würde ich sagen, Kamera, vielleicht kann man den auch so in die Rolle bringen. Ja, also Kühnhackl ist ja jetzt auch kein Scorer, aber macht halt da seinen Job in Unterzahl. Und als Arbeiter. Also ich glaube, da muss halt der Kopf auch bereit sein, diese Rolle dann einzunehmen. Und deswegen wieder nochmal Richtung Cahun, auch wenn ich will ihm ja nichts Böses, ich gönne es ihm ja, aber also ich glaube, der denkt, dass er halt da auch aufzocken kann in der NHL, und das wird er relativ schnell merken, dass das nicht hinhaut, denke ich.
Ich glaube, bei vielen Spielern ist es, also anders nochmal, ihr hört ja auch wahrscheinlich den 31 Thoughts Podcast von Jeff Merrick und Elliot Friedman.
Jo.
Ja. Und da war das die letzte oder die vorletzte Ausgabe, da hat Jeff Merrick mal so ein bisschen ausgeholt, wo es so um Spielerscouting geht und gerade jetzt die Nachwuchsspieler für den kommenden Draft und so, wo er dann auch das so ein bisschen kritisch hinterfragt hat, wenn Scouts einen Spieler vielleicht zu einem falschen Ereignis, weil der vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Probleme im Privatleben hat oder einfach krank war, und da den Spieler sehen und den dann halt schlechter einschätzen. Ich glaube, gerade bei europäischen Spielern ist es da noch schwerer, wenn der Scout vielleicht beim Deutschlandcup ist und dann hat Jasmin Ehlis beim Deutschlandcup vielleicht ein schlechtes Spiel oder vielleicht ist er gar nicht Und dann rutscht man da vielleicht auch schon durch. Also das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die gerade europäischen Spielern, gerade in einer Liga, die jetzt auch nicht so unbedingt im Fokus der Nordamerikaner steht wie die DEL, haben es da besonders schwer. Wenn jetzt nicht, um jetzt dann mal den Dreh zu den Eisbären zu kriegen, wenn man jetzt nicht so die Möglichkeit hat wie die Eisbären, die mit den LA Kings kooperieren und auch im Sommer dieses Development Camp veranstalten, wo ja dann auch Jugendspieler, Nachwuchsspieler oder Spieler, die so auf dem Sprung stehen oder schon drin sind, so wie Jonas Müller und Kai Wissmann, die dann mit den LA Kings, mit den Prospects der LA Kings halt so ein Development Camp durchmachen und da dann natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit schon bei den Coaches und Scouts in Nordamerika dann haben, wo dann, glaube ich, auch diese Gerüchte herkommen, dass Jonas Müller oder Kai Wissmann oder sogar beide eventuell in die NHL wechseln könnten.
Ja, was ist denn da dran?
Ich glaube, da ist nicht wirklich viel dran, weil das große Problem bei beiden ist, glaube ich, dass sie zu wenig Punkte machen. Ich glaube, wenn du als Verteidiger, also Jonas Müller hat, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, ohne Frage das Potenzial, in so einer Hauptrunde locker über 30 Punkte zu machen, wahrscheinlich. Aber er macht sie halt nicht, weil er dann vielleicht mal den vierten Pass spielt oder dann vielleicht doch nicht den super Schuss hat. Und bei Kai Wissmann ist, glaube ich, da ist das Problem, dass das Skating noch nicht so weit entwickelt ist, wie man sich das vielleicht wünscht. Wobei der gerade in dieser Saison vom ersten Spieltag bis zum Spiel 7 im Finale einen Riesenschritt gemacht hat.
Ich fand den auch im Finale, also Spiel 5 habe ich ja ganz nah gesehen im Finale, da fand ich den richtig stark. Also jetzt natürlich ist der vielleicht an der Scheibe nicht so gut wie andere in der Liga, aber der ist halt auch körperlich stark und der hält auch dagegen. Der hat ja nichts geschissen gegen Pinisotto, war der so mit neben Shepard am meisten dagegen gehalten hat. Den fand ich wirklich gut. Und ja, bei Müller hat ja zum Beispiel Daniel Weinberger auf Twitter geschrieben, für ihn ist es da der Beste, wenn es drauf ankommt, die Scheibe rauszuskaten aus dem eigenen Drittel bei der deutschen Mannschaft. Vielleicht auch der Einzige. Ich meine, Seidenberg würde ich da auch noch nennen, also Yannick Seidenberg. Aber das ist ja eigentlich gerade das, was momentan bei Verteidigern gesucht wird in der NHL.
Ja, fehlt halt vielleicht bei Jonas Müller halt wirklich noch so ein bisschen die Größe. Wobei das, glaube ich, jetzt auch, da passiert ja auch gerade ein sehr starker Wandel in der NHL. Wird ja eher kleiner, die Liga, und eher schneller. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also zum einen ist es halt die Punkteproduktion, die halt fehlt. Dann muss man halt auch sagen, dass er in dieser Saison überhaupt nicht in Überzahl zum Einsatz kam, in Unterzahl eigentlich auch nur so gegen Ende der Unterzahl. Also da weiß man jetzt auch nicht so, kann er vielleicht so ein Powerplay-Quarterback sein und kann so ein Powerplay von hinten heraus anführen. Oder kann er Unterzahl spielen? Ist er vielleicht so ein Unterzahl-Experte, gibt es ja auch. Bei Kai Wissmann halt ähnlich. Also das war so eine Sache, die bei der Kritik, die ich ja dann mal gegen Uwe Krupp auch so hatte, war das halt auch so ein Faktor, der da mit reinkam. Wenn man schon schlechte Special Teams hat, warum nutzt man dann nicht vielleicht seine beiden sehr talentierten Verteidiger halt auch mal in diesen Special Teams, wenn man sowieso alles ausprobiert?
Ich verstehe auch nicht.
Jens Baxmann hat Überzahl gespielt am Anfang der Saison, wo er noch nicht gepunktet hat. Und Jens Baxmann ist jetzt nicht unbedingt der Spieler, wo ich sage, oh ja, in Überzahl. Im Aufbau muss Jens Baxmann die Scheibe hinten raustragen. Das ist nicht die Stärke eines Jens Baxmann.
Ich verstehe auch nicht, warum jetzt bei der Weltmeisterschaft Müller nicht die in der anderen Powerplay-Formation die Seidenberg-Rolle praktisch da spielt hinten. Das würde ich jetzt einfach mal machen. Also ich meine, vor allem jetzt. Also jetzt ist doch
jetzt
eigentlich,
ist.
Jetzt ist ein Testturnier. Also erstens will ich Mebus jetzt mal sehen. Du kannst auch Mebus da in dem anderen Powerplay das machen lassen. Oder halt beide, ja, Müller und Mebus. Und einfach auch mal sagen, okay, jetzt sind wir auf WM-Niveau und jetzt spielen wir dann auch noch gegen echt Top-Nationen mit Kanada und Finnland. Ja, da will ich halt die vielleicht das mal machen lassen. Das ist doch, also ich hatte vorher eigentlich schon, ich habe zum Beispiel bei den Short in den News gesagt, ich hätte mir noch mehr Experimentierfreude bei Marco Sturm gewünscht, was den Kader anbelangt. Und jetzt kannst du doch machen. Jetzt kannst du auch mal schauen, nimmst vielleicht dann auch wieder Cahun, Dreiseitel, Elis auseinander, die Reihe und schaust, was da noch gehen könnte und probierst aus und gibst vielleicht auch mal wirklich Jungen dann auch in den Special Teams die Chance. Du musst es halt bloß den Zuschauern dann vermitteln, dass es halt vielleicht dann gegen Kanada 0-7 und nicht 0-5 ausgeht oder so. Weil du ein bisschen was ausprobiert hast.
Ja, ich glaube, das sagt sich aber immer leicht, wenn man netter Bundestrainer ist.
Ja, deswegen sage ich es ja. Ich weiß absolut, schon, dass sich das leicht redet, ja, aber das sind halt so. Das ist
wirklich wenig gemacht. Das, fürs deutsche Eishockey steht halt bei diesem Turnier immer noch sehr, sehr viel auf dem Spiel. Ne? Und es ist natürlich immer die, ich meine, ich glaube, da ist jeder Podcast hat da eine halbe Stunde schon drüber geredet, wie man Pyeongchang im Nachhinein erklärt und wie man dann erklärt, dass man nicht ins Viertelfinale kommt bei der WM, ist alles schon durch. Aber ich glaube, wenn du dann wirklich in der Situation bist, wie man so ein Spiel gegen Kanada dann rechtfertigt, das vielleicht völlig in die Hose geht, ich glaube, das ist dann doch nochmal was ganz anderes. Und dieser Druck, ich meine, man darf ja nicht vergessen, also er hat ja schon experimentiert. Also Eisenschmied, Michaelis, ja, diese okay, Spieler alle ja mitzunehmen. Ich finde, da hat er ja schon viel gemacht. Und in den Spielen, und das ist ja leider kein gutes Zeichen, hat er ja auch viel experimentieren müssen. Er hat ja gerade in dem Spiel gegen die USA hat er ja die Reihen nochmal völlig wild dann durcheinander gewürfelt. Also sowohl vor dem Spiel als auch während des Spiels dann. Also das ist ja, zeigt ja, dass er die richtige Zusammenstellung eben noch nicht gefunden hat irgendwie bei diesem Jahrgang jetzt. Und das ist halt, glaube ich, auch das Problem dieser Mannschaft, dass er halt einfach nicht eingespielt ist. Und das sieht man halt immer noch. Und ich glaube, ich weiß nicht, wird er vielleicht versuchen, in die Richtung da nochmal zu arbeiten, dass da nochmal was rauskommt dann bei dieser WM.
Ich glaube, das Problem ist ja auch nicht, dass die Nationalmannschaft gegen Finnland oder Kanada nicht abruft, was sie kann. Also das Spiel gegen die USA, auch wenn es 3-0 ausging für die USA, das war ja wirklich an sich über Phasen ein ganz ordentliches Spiel der Nationalmannschaft. Das ist halt das Problem, dass
überhaupt du... Fandst du nicht?
Nee,
fand ich überhaupt nicht.
Und ich meine phasenweise halt. Also
aber das ist doch diese typische Wahrnehmung dann irgendwie. Ein Spiel gegen Dänemark ist total schlecht, weil es verloren geht. Ein Spiel gegen Norwegen ist total schlecht, weil es verloren geht. Ich fand das Spiel gegen Norwegen war tatsächlich schlecht. Aber was passiert denn, wenn Dreisaitl beim Stand von 2-2 gegen Dänemark trifft? Ja, geht allein aufs Tor zu, kann man von einem Ausnahmespieler schon mal verlangen, dass er den dann reinmacht oder erwarten, dass er den dann reinmacht. Darf man nicht vergessen, dass der Torhüter auch nicht so ganz schlecht ist, der da auf der anderen Seite stand. Aber wenn die dieses Spiel 3-2 gewinnen, ja, das ist ja für die auch eine wahnsinnige Drucksituation in dem ersten Spiel, sowohl für Dänemark als auch für Deutschland. Gewinnen die das 3-2, läuft das Turnier ganz anders. Und plötzlich, also Dänemark hat die Punkte nicht, Deutschland startet mit Selbstbewusstsein, gewinnt gegen Norwegen, holt irgendwie ein vernünftiges Ergebnis gegen die USA raus und schon läuft es ganz, ganz anders. Und deswegen, also ich fand Dänemark nicht so schlecht, wie es irgendwie so gemacht worden ist. Man darf ja nicht vergessen, mit welcher Euphorie Dänemark da startet. Und der Kader, der ist jetzt noch mal besser geworden, aber der war ja von vornherein auch nicht so schlecht. Das sind ja gute Leute, die da sind. Also so Peter Regin oder sowas, das sind keine aktuellen NHL-Spieler mehr, aber die sind ja richtig gut. Und gegen die USA, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also diese Strafen dann auch im zweiten Drittel. Also natürlich nicht, weil es ein Nürnberger ist, aber Treutle hat da viel weggenommen von dem Spiel. Was passiert denn, wenn er diese drei Saves nicht macht? Ja, dann steht's halt mal schnell 0-5 und dann geht's aber dahin. Und also USA hat mir überhaupt nicht gefallen. Also ganz und gar nicht. Weil wie viele gute Chancen hatte Deutschland gegen die USA? 2? Also diese zum Schluss nochmal, wo der, oder wie heißt der Goalie von den USA? New Jersey Kincaid, wo er da so gut reagiert. Und im ersten Drittel, glaube ich, war noch eine sehr gute Chance, aber das war es dann auch. Also spielerisch war das ganz schwach, fand ich. Sie haben halt gut dagegen gehalten und haben gut gekämpft. Aber ich finde, mittlerweile darf man von der deutschen Mannschaft mehr erwarten. Also das fand ich tatsächlich das schwächste Spiel bisher bei der WM. Ich habe aber Südkorea nicht gesehen, muss ich zugeben.
Ja, dann gehen wir da auseinander. Südkorea habe ich jetzt auch nicht gesehen. Ich wollte aber gar nicht dahin, dass ich jetzt die Spiele gegen Dänemark und Norwegen so schlecht fand. Ich bin da auch bei dir, dass auch das Spiel gegen Dänemark natürlich dieser besondere Druck ist, weil Dänemark als Gastgeber da natürlich und diese ganze Halle und diese Euphorie da mit im Rücken hat. Das kannst du schon verlieren und das ist auch okay. Und du hast auch recht, wenn Dreisaitl das Tor macht, dann holst du da halt die Punkte und dann meckert auch keiner. Ich finde halt so ein Spiel wie das gegen Norwegen, das darfst du halt nicht verlieren. Und ja. Jetzt hast du halt Lettland, da sehe ich auch wieder die Gefahr, dass das vielleicht so ein bisschen lethargisch wird und dass es dann eventuell auch verloren geht. Wobei es jetzt ja auch egal ist, weil kommen sie halt nicht ins Viertelfinale. Aber du hast halt jetzt auch so ein bisschen, kannst du jetzt, weiß ich nicht, so blöd gesagt, für deinen Ruf arbeiten. Aber so was eine Motivationssache angeht oder so eine Lethargie, die erwarte ich bei Spielen gegen Finnland, gegen Kanada irgendwie nicht. Da habe ich halt so das Gefühl, dass da die Motivation von vornherein schon da ist. Gegen Kanada spielt Dreisaitl gegen McDavid schon allein deswegen so unter Kumpels und so. Und gegen Finnland, das ist halt einfach auch eine Top-Nation, die jetzt auch nicht schlechter geworden sind. Die ja vielleicht sogar noch, bis wann spielen die? Am 12. am 13. vielleicht bis dahin sogar noch ein oder zwei Spieler aus der NHL noch dazu bekommen, wenn sie Lust haben. Ich glaube, da wird dann die Motivation auch da sein. Aber also wie gesagt, ich wollte gar nicht dahin, dass ich jetzt Dänemark und Norwegen super schlecht fand. Mhm. Ich fand halt das Spiel gegen die USA phasenweise okay. Klar, Treutle rettet da viel auch. Vielleicht täuscht das meinen Eindruck auch. Aber für mich ist halt das Spiel gegen Norwegen, das darfst du halt nicht verlieren.
Aber ihr habt ja jetzt schon
ein paar, das ist halt so der entscheidende Faktor gewesen,
Punkte genannt. Also ich finde zum Beispiel, also wir können es zum Beispiel auch sagen, Spielplan ist jetzt auch nicht so cool. Also wenn du gegen Südkorea startest zum Beispiel, gewinnst es erstmal, läuft es vielleicht auch anders. Ich finde auch, die Gruppe ist nicht die coolste. In der anderen hast du halt Slowakei, Schweiz, vielleicht sogar Tschechien, wo du hinschmecken kannst. Und ich glaube, ein Problem dieser Mannschaft, und das war es ja bei den Olympischen Spielen auch, das ist, dass sie halt einen Gegner nicht dominieren können. Also einen schlechteren Gegner, sage ich jetzt mal. Einen deutlich schlechteren wie Südkorea schon. Aber sowas, wo du halt vielleicht leicht überlegen bist, wie gegen Norwegen, das haut dann halt nicht so hin, dass es so gestaltet, dass es halt eine klare Sache wird. Und eher so gegen die Slowaken könnte ich mir vorstellen, gegen die Schweiz, da könnte man halt vielleicht was holen, vielleicht mal nach Verlängerung gewinnen. Ja, und dann sieht es ganz anders aus. Also die Gruppe ist jetzt nicht so glücklich für Deutschland, weil halt drei Streichergebnisse noch oben sind. Ein Streichergebnis für unten, aber alle gegen Südkorea. Und ja, die anderen, da haben sie halt schon zwei verloren gegen Dänemark und Norwegen. Dänemark mit Andersen, hast du gesagt, Böhm. Sebastian, Böhm. Mit Andersen, Böhm. Mit Andersen halt auf einer wichtigen Position, NHLer. Also ich finde auch, der wichtigste deutsche NHLer wäre nicht Dreiseitel, sondern halt Grubauer gewesen. Ja. Dass du halt einen Top-Goalie hast. Oder du hättest Treutler von Anfang an spielen lassen. Wäre die andere Möglichkeit gewesen. Ja, und Eingespieltheit natürlich auch ein Thema. Und so weiter und so fort. Also man muss auch sagen, dass das bei den Olympischen Spielen halt auch von der Mannschaft her was ganz Besonderes war. Wir haben hier auch im Vorlauf den Kader so ein bisschen kritisiert. Im Nachhinein war es natürlich sensationell, was Marco Sturm da gemacht hat. Und hat einfach dann ein super Team gehabt. Und das, was jetzt da ist, die verstehen sich vielleicht auch, aber es ist halt nicht dieses zusammengewachsene Team. Das sind dann vielleicht dann auch die paar Prozent, die noch fehlen.
Ja, ich glaube, dass er eine große Rolle hat. Er bei diesem Olympia-Jahrgang hat er auch dieses Turnier in Riga nochmal gespielt, worauf sie sich immer wieder bezogen haben, dass es da im Prinzip angefangen hat und so, und dass sie da gesehen haben, was denn möglich sein kann, wobei der Kader da ja noch viel, viel besser war mit den NHLern. Aber, und deswegen fehlt natürlich dieser Mannschaft jetzt total. Ich glaube auch, dass es Sturm schafft, eine super Stimmung da in die Mannschaft zu bringen und dass auch die erfahrenen Leute, die jetzt auch in Südkorea dabei waren, die wieder dabei sind, dass die das auch schaffen. Aber ich glaube, so dieses Außergewöhnliche, was in Südkorea eben der Fall war, das kannst du dann einfach nicht mehr schaffen, dann zwei Monate danach in Dänemark. Ich glaube, das fehlt dieser Mannschaft und da kann sie auch überhaupt nichts dafür. Also.
Und hey, die Dänen haben echt, ich habe mir jetzt ja gerade vorne mal den Kader angeschaut, ich habe heute das Spiel gegen Finnland nicht gesehen, aber die haben echt eine geile Mannschaft. Ich meine, die haben einen Top-Goalie mit Andersen hinten drin, die haben dann Björkstra in NHL, Franz Nielsen, Böttger haben sie jetzt mit dabei, Regin hast du schon angesprochen, mit Storm und Hart. Hart hat mir auch gut gefallen in dem Spiel gegen Deutschland. Dann noch irgendwie so Mats Christensen, Jakobsen, Morten Madsen und so, die ja auch gutes DEL-Niveau hatten oder immer noch haben. Das ist eine gute Mannschaft. Janik Hansen haben sie noch mit dazu bekommen. Die sind echt gut besetzt.
Ja. Hast du Böttger gesagt, ja?
Ja, wie heißt er sonst?
Nee, ich wollte nur wissen, ob du den mit drin hattest, weil den Namen, mir war gerade so, als hätte ich den Namen überhört.
Achso, nee, genau, der spielt ja jetzt heute in der Reihe mit Björkstrand und Nielsen gespielt. Genau, Mikkel Böttger.
Wobei, ich weiß es gar nicht, können die nochmal jemanden anderes, weiß wahrscheinlich keiner so genau, ja, ne? Ob die noch einen Kaderplatz frei haben, weil wenn und wie lange die auch nachnominieren dürfen, weil
also,
Elas, genau, ja. Der auch noch dabei ist.
Ja noch, und Lars Eller, gut, Lars Eller ist jetzt mit Washington weitergekommen, den hätten sie auch noch. Das ist schon, also das war mir vor dem Turnier auch, also ich habe mich dann erstmal so gegen Dänemark, das habe ich ja kommentiert, und dann schaust du so einen Kader und denkst irgendwie, okay, ja, bei Andersen geht schon mal los, ja. Und dann kommen aber noch ein paar, ja. Also eben aktuelle NHLer oder Ex-NHLer oder halt dann spielen die in der KHL oder in Schweden. Ja, das ist schon eine gute Mannschaft.
Es ist so eine kleine Eishockey-Nation, die unter dem Radar also so entstanden ist, oder? Also ich meine, wir Deutschen, wir schauen dann halt irgendwie immer in die Schweiz und wollen halt so das Schweizer Modell haben. oder? Also so kommt es mir zumindest vor. So, wenn die Schweizer erfolgreich waren oder wenn wir mit den Schweizern Probleme hatten, dann hieß es so, oh, wir müssen das Schweizer Modell nachmachen. Wir müssen irgendwie versuchen, unseren Nachwuchs ähnlich aufzubauen. Wobei ich glaube, in der Schweiz funktioniert das auch nicht so ganz sauber und das ist auch nicht so alles Gold, was glänzt. In Dänemark, das ist schon, da ist schon ganz schön was entstanden.
Ja, was das Erstaunliche an Dänemark ist ja, dass sie wirklich auf diesem Niveau Spieler dann rausbringen. Also ja. Ich meine, auf dem Niveau gibt es in Deutschland einen. Ja, und das ist schon ein Wunder, ja, dass Leon Dreiseitel. Und dann, wenn du dann sagst, okay, Leon Dreiseitel ist vielleicht noch ein bisschen besser als die alle, und dann kommen aber 10 Dänen dahinter, wo es in Deutschland keinen einzigen gibt, der dieses Niveau hat. Also ich meine, Ehlers und so, das sind absolute Top-Leute. Ja. Und auch Björkstrand und so. In Deutschland gibt es keinen Björkstrand. Also es gibt einen Dreiseitel, aber so diesen 50-60 Punkte-Scorer in der NHL, den gibt es halt einfach nicht danach nochmal. Ne? Und das habe ich auch, ich habe diese ganzen Interviews mit Morten Green in der SZ gelesen und auch das, was der Kollege Schwickerrater über Dänemark geschrieben hat, aber so richtig erklärt ist mir das noch nicht worden, wie das eigentlich kommt. Also weil Eishockey ist in Dänemark nicht groß. Also überhaupt nicht, nur in Herning. Die glaube ich, also irgendwo habe ich es gelesen. Allein aus Herning kommen 10 NHL-Spieler, statt mit 40.000 Einwohnern. Das ist eine unfassbare Statistik. Also
10 NHLer oder 10 in der Mannschaft jetzt? 10 NHLer?
Oder 10 ich glaube, irgendwo habe ich mal gehört, aber das kann ich nicht glauben, weil in Kanada gibt es ja auch noch ein paar Städte, die nicht ganz so groß sind. Aber dass Herning so in Relation, wobei ganz dünnes Eis jetzt, ich glaube, den Faktencheck, den würde ich nicht bestehen, aber dass aus Herning in Relation zur Größe der Stadt irgendwie die meisten NHL kommen. Und das finde ich auch unglaublich. Ja. Also das würde ich gerne auch mal irgendwo von jemandem erklärt bekommen.
Also du hast halt 9 jetzt im Kader, die aus Herning sind, unter anderem Mats Christensen, der in Herning halt geboren ist. Und Bernd Schwickerath hat ja auch gesagt, dass Dänemark ist ja auch keine Wintersportnation, also gar nicht, jetzt nicht nur nicht Eishockey, sondern auch kein, was weiß ich, Skilanglauf, Skispringen und sonst das, was da die Skandinavier haben, sondern da ist halt Fußball und Handball groß. Mhm. Und dann spielen da auf einmal, haben die halt echt Top-NHLer, also mehrere, die ja auch unter den Top 20 jetzt gedraftet worden sind. Da musst du auch sagen, bei den Deutschen jetzt aktuell hast du halt Dreiseitel und dann ist auch wieder ein Loch. Ja, du hast den einen halt ganz oben, aber halt so, dass dann mal ein paar so um 8, 10, 15, 20 erste Runde gedraftet worden sind, ist ja auch nicht so. Ja, also ich kann es mir auch nicht erklären. Aber ich finde es ja cool. Ich meine, jetzt ist der Gastgeber da noch dabei. Die schlagen halt die Finnen in einem geilen Spiel knapp, kriegen noch NHLer mit dazu, haben dann vielleicht im Viertelfinale, spielen vielleicht im Viertelfinale gegen Russland oder Schweden. Ist doch genial, oder?
Absolut. Was ich erstaunlich finde, sind ja eigentlich fast nur Stürmer. Ne? Also so einen richtigen hochklassigen Verteidiger, außer Philipp Larsen, der es aber in der NHL nicht geschafft hat, der in der KHL ja sehr stark ist. Aber so, kennt ihr einen guten, also einen namhaften dänischen Verteidiger?
Nee.
Nee, sind alles nur Stürmer.
Na, Lauritzen also, von Dings noch. Oder ist es derselbe Lauritzen?
Nee, der ist jetzt sein Bruder. Anderer, ne? Oliver Lauritzen ist der Bruder von Markus Lauritzen, der ja auch gespielt hätte, wenn ihm Plachter nicht den Finger gebrochen hätte.
Okay.
Also das sind zwei Brüder. Der Oliver Lauritzen ist nochmal, der ist so ein 2 Meter über 100 Kilo Brocken. Und Markus Lauritzen ist ja eigentlich so ein moderner Verteidiger, so ein guter Schlittschuhläufer und ein gutes Passspiel. Nicht so das Tier wie Oliver Lauritzen. Aber das kommt ja auch noch dazu. Das sind ja teilweise so Biester mit 100 Kilo da, die Verteidiger, oder über 100 Kilo. Oder dieser Matthias Bauhansen da, der in der vierten Reihe gespielt hat. So. 2 Meter, 108 Kilo. Das siehst du aber natürlich auch. 202 Meter, 200 Zentimeter.
Ich habe gerade mal geschaut, es gab 13 NHL-Spieler aus Dänemark. Davon sind jetzt auch noch einige aktuell da aktiv. Und auf jeden Fall von diesen 13 dänischen NHL-Spielern sind 5 aus Herning. Das sind Fredrik Andersen, Oliver Bjorkstrand, Nick Jensen, Franz Nielsen und Peter Regin.
Okay.
Ja, alle aus Herning. Dann sind wahrscheinlich die 10 sind die jetzt wahrscheinlich im Kader stehen.
Ja, genau, da habe ich das
durch. Aber auch das ist ja Wahnsinn.
Ja. Ja. Herning, die Mutterstadt des Eishockeys.
Ja.
Sozusagen. Sollen wir mal die Kurve zu, weil du ja mit dabei bist, Sebastian, und dich in Nürnberg, kann ich mir sagen lassen, ganz gut auskennst, zur DEL und zu den Thomas Sabo Ice Tigers kriegen, weil, also ich finde schon ganz interessant, was jetzt halt vor allem in Nürnberg, aber insgesamt in der Liga so im angefangenen Sommer schon passiert ist. Und ich glaube, über das Finale brauchen wir jetzt nicht mehr groß sprechen, München gegen Berlin, aber so ein bisschen Ausblick finde ich schon ganz interessant, weil Nürnberg rüstet auf, würde ich sagen, oder hat mit Will Acton halt echt einen Topmann meiner Meinung nach geholt. Und Tom Berlin hat ja fast die ganze Mannschaft zusammengehalten und München hat so einen kleinen Umbruch. Also seht ihr das genauso, dass es vielleicht nochmal interessanter werden könnte in der nächsten Saison? Also ich meine, jetzt waren schon 7 Spiele, aber dass vielleicht dann jemand knapp Zweiter hinter München wird und dann wieder München erst in 7 das Finale gewinnt, vielleicht mal gegen Nürnberg, Sebastian?
Ich bin gerade nur gestolpert. Was ist denn mit Petersen in Berlin?
Da gibt's noch nichts Neues, außer dass das Gerücht um Dynamo Riga wohl, also es scheint da mehr dran zu sein, aber ich weiß da nichts Neues. Mhm. Das ist halt, Petersen wäre halt so ein Spieler, wo ich dann auch ein bisschen traurig wäre, wenn der gehen würde, beziehungsweise da wäre ich dann echt gespannt, wie die den ersetzen wollen, weil da brauchen sie dann schon einiges an Kreativität.
Hm. Ja, und bei Nürnberg
Bevor du jetzt los, wenn du mich schon so mit Petersen reitest, ne, dann hau ich dir jetzt eine zurück, bevor du über deine Eisteiger sprichst. Was ist denn mit Pinizotto? Hast du den schon in Fürth gesehen bei der Wohnungssuche?
Der Nachbar von Sebastian. Der wohnt ja hier auch. Der wollte ja schon immer in einer schönen Stadt wohnen, deswegen wohnt er schon sehr lange in Fürth. Das echt? Weiß keiner. Ja, der ist nur gependelt immer nach München. Also ich weiß von den Thomas Harbo Eisteigers und das weiß ich seit 3 Monaten, habe ich glaube ich auch getwittert und seitdem hoffe ich, dass ich den Tweet oder dass den niemand irgendwie nochmal irgendwie raushauen muss, dass da nie was dran war an dem Gerücht, dass er nach Nürnberg geht. Ich hoffe auch, das bleibt so. Also das kann ich mir, ich weiß es, ich habe wirklich immer diese Restangst, dass sie ihn irgendwie trotzdem dann nochmal so aus der Kiste holen, aber also mir hat man versichert, dass da nichts dran sei. Aber was bedeutet das schon, ne? Also wer weiß, wie da die Entwicklung im Moment wirklich ist. Aber ich gehe davon aus, vor allem auch, wenn du siehst, also sie holen mit, sie haben Dane Fox, sie holen Chris Brown. Das sind natürlich, Pinizotto gibt es nur einmal in der Liga, zum Glück. Aber das sind Spieler, die so zumindest in die Richtung gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann noch so einen Dritten haben und dann noch so einen Patienten, wie das Pinizotto ist. Also rein von der Kaderzusammenstellung wird es zum Glück auch keinen Sinn mehr machen im Moment. Also ausschließen kann man da nie irgendwas. Sowohl bei den Thomas Sabo Eisteigers als auch beim Eishockey im Allgemeinen, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und wie gesagt, man hat mir versichert vor langer Zeit, dass das kein Thema ist. Ich hoffe, das bleibt so. Weil überhaupt der Manager, der irgendwie diesen Transfer dann erklären muss, dass Pinizotto dann bei ihm aufschlägt, tja, das ist spannend. Da muss der Pressesprecher auch gute Vorarbeit leisten dann.
Ja. Aber es geht allen Teams, glaube ich, in der DL so gerade.
Wie meinst du das?
Na, das ist das, oder so, ich glaube, das allgemeine Stimmungsbild ist schon so, dass jetzt nicht unbedingt jedes Fanlager sich die Hände reibt und hofft, dass Pinizotto bei dem jeweiligen Team unterschreibt, oder?
Also, ja, aber du weißt, also und bei Fans ist es doch immer so, dass in dem Moment, wo er dann unterschreibt und er das erste Mal irgendwie die Kurve irgendwie heiß macht oder irgendwie einem verhassten Spieler der gegnerischen Mannschaft eine aufs Maul haut, dann ist doch alles gut. Also das geht ja immer sehr schnell im Eishockey. Und deswegen glaube ich, unter Fans ist es gar nicht so sehr, aber ich glaube, nach außen zu verkaufen, diesen Transfer, also das stelle ich mir sehr kompliziert vor, nach dem, was da so gelaufen ist.
Ja. Sebastian, ja. Siehst du es auch so, dass Nürnberg München ein bisschen ausgestochen hat bei Will Acton? Das ist so eine Geschichte, die ich mir jetzt auch mal so ein bisschen überlegt habe, weil ich meine, München hat ja jetzt 3 Center verloren mit Cahoon, mit Okoin und mit Matsumoto. Also einer weggegangen, einer hat aufgehört und einen wollten sie anscheinend nicht mehr. Und das mit Matsumoto stand wohl schon länger klar. Also Acton wäre ja auch für München eine Verstärkung gewesen oder wird super passen. Jetzt holt den Nürnberg. Also das ist, finde ich, schon, also das ist schon Das ist schon stark und mich hat's auch
also das ist verwundert. Das ist jetzt nur eine Mutmaßung von mir, also das ist nicht belegt, aber ich glaube, dass da die Zeit so ein bisschen gegen München gespielt hat. Ich gehe davon aus, dass die Transfers von Mitchell und von Mitchell und von Vokes schon zu einem Zeitpunkt klar waren, als Acton noch fest in Schwenningen war.
Okay.
Und, so rum, ja. Und ich glaube, daran lag es eben, dass München da vielleicht sogar gar nicht so eingestiegen ist, weil sie ihre Plätze schon belegt hatten, dann eben mit Mitchell und mit Vokes. Und soweit ich weiß, ist es so, dass München, aber das sind auch nur so Interpretationen von Dingen, die ich gehört habe, schon an Acton interessiert war, als Acton dann ja sehr frühzeitig lang verlängert hat in Schwenningen, was ja, die Nürnberger damals auch ziemlich überrascht hat, weil die waren auch an Acton interessiert.
Das habe ich auch gehört.
Im ersten Spiel hat er, glaube ich, 5 Punkte gemacht in seinem ersten DL-Spiel. Und dann haben wir, glaube ich, alle so ein bisschen gewartet, war das jetzt nur so One-Hit-Wonder, weil seine Zahlen davor waren ja gar nicht so beeindruckend, als er in die DL gekommen ist. Und dann hat man beobachtet und da hat aber Schwenningen damals sehr, sehr schnell gehandelt und hat zur Überraschung aller ja frühzeitig mit ihm verlängert und Nürnberg war da dann raus aus dem Thema. Aber Nürnberg war da schon sehr interessiert an Will Acton. Ja. Aber bevor sie ihm überhaupt ein Angebot gemacht haben, hat Schwenningen dann schon verlängert.
Ja, ich glaube, eben da die Saison, als dann München dann Matsumoto geholt hat, da habe ich auch gehört, dass sie eigentlich auch, sag ich jetzt mal, dass Acton eigentlich so die erste Wahl gewesen wäre für den Spielertyp. Und ich finde, das ist ein super geiler Spieler. Also da kann man echt den Thomas Sauer-Extagas nur gratulieren. Ich glaube, hast du schon mit ihm gesprochen, jetzt, seit er da ist? Gab die Möglichkeit
mit Will Acton?
Nicht, oder? Nee, gab die Möglichkeit gar nicht. Ja, aber das ist, glaube ich, auch, das ist vielleicht auch was. Ich glaube, der fühlt sich in einer kleineren Stadt wie Fürth einfach wohler als in einer groß wie München. Das ist, glaube ich, schon so ein Punkt. Den Eindruck habe ich. Oder
das ist was von Big City Guy geschrieben, ne?
Genau. Da hast du mich ja dann gleich kritisiert, dass Fürth eigentlich die Weltstadt schlechthin ist, aber vielleicht wohnt er dann in Nürnberg und dann ist ja auch wieder alles gut.
Ja, in dem Kaff. Ja.
Ja, aber also klar, Rob Wilson tut in jeder Hinsicht weh wahrscheinlich. Steven Weinberg tut in jeder Hinsicht weh, aber also mir gefällt es eigentlich ganz gut, was da passiert. Also ich will halt einfach auch in der nächsten Saison, also das war jetzt schon ein Highlight, finde ich, das Finale, allein, dass er über 7 Spiele gegangen ist. Ich finde auch, dass halt Nürnberg und Berlin eine sehr konstante Hauptrunde gespielt haben und mein Gott, für Nürnberg hat es dann halt knapp nicht gereicht für das Finale, aber das sind halt so die beiden, die sich am meisten verdient hätten, halt da auch München dann vom Thron zu stoßen. Und ich wünsche mir halt, dass es in der nächsten Saison ähnlich wird, weil ist ja langweilig und wenn immer die gleiche Mannschaft und jetzt vielleicht dann 4-mal in Folge, will doch keiner. Also außer die Münchner Fans. Zumindest will man mal vielleicht auch mal im Halbfinale, dass sich die Münchner ein bisschen schwerer tun. Insofern,
ja, wie gesagt. Ich fand es ja überragend, was die Eisbären da ja für die Liga geleistet haben, einfach zu zeigen, dass man die in Spiel 7 bringen kann, zu zeigen, dass man die nervös machen kann. Ich fand, es war sehr, sehr wichtig und du hast es ja vorhin schon angedeutet. Also auf dem Papier im Moment sieht der Münchner Kader natürlich nicht besser aus, als er jetzt da im Finale war. Wer weiß, was da noch alles passiert, aber so ganz beeindruckend ist es. Also Vokes ist natürlich ein guter Spieler und das ist ja auch immer das, was München so auszeichnet, dass es dann eben so Transfers sind, wo dann viele dann sagen, naja, so aufregend ist es nicht und die dann aber natürlich hervorragend funktionieren in dem System. Das ist ja tatsächlich was diese Mannschaft mal unabhängig von dem Geld, das sie vielleicht mehr zur Verfügung haben, dann schon auszeichnet, dass die Transfers ja auch immer sitzen und dass es immer gut funktioniert. Deswegen muss man da, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein. Aber im Moment sieht es schon so aus, als würde in Mannheim, darf man da, glaube ich, auch nicht vergessen. Wer weiß, was die noch alles machen. Das sind ja auch eher Transfers, die mal nach clever aussehen mit den beiden Finnen und so, was da noch alles möglich ist. Die sind aber, glaube ich, auch schon ziemlich voll. Was ich gehört habe, ist nur, dass die halt sehr voll sein wollen, also mit einem sehr großen Kader in die Saison starten wollen.
Also das ich Münchner Modell dann.
Ja. Ja, also im Moment, so Mitte Mai, ist vielleicht ein bisschen früh, aber glaube ich, kann man sich auf die DL-Saison, auf die nächste dann schon freuen. Wobei ich bei Nürnberg schon so meine Zweifel habe, weil ich glaube, dass es nach außen vielleicht gar nicht so wahrgenommen wurde, wie wichtig da der Coach war. Aber vielleicht bin ich da ein bisschen voreingenommen, weil ich den wirklich sehr, sehr gern mochte und sehr geschätzt habe. Sowohl in der Zusammenarbeit mit den Medien, aber eben auch so rein menschlich und so, was der nicht nur so, was man auf dem Eis gesehen hat, sondern was er auch, also sein Standing, das er in Nürnberg hatte. Und ich glaube, man braucht da einen sehr, sehr selbstbewussten und sehr, sehr standfesten Trainer in Nürnberg, ohne da jetzt weiter drauf einzugehen, warum das so ist. Aber das ist die große Frage für mich. Also funktioniert es unter einem Trainer, den ich persönlich überhaupt nicht kenne und über den ich sehr unterschiedliche Dinge jetzt in den letzten Wochen so gehört habe, funktioniert es da genauso? Und das kann ja im Moment keiner sagen. Aber also der Abgang von Wilson ist, also sehe ich im Moment als das größte Fragezeichen für die kommende Saison in Nürnberg.
Ich muss nochmal auf unser kurzes Treffen, was wir in Berlin ja hatten, war ja leider nur bei einem Spiel, weil ich ja bei dem anderen dann auch arbeiten musste. Da hast du ja zu mir gesagt, dass sich das ein bisschen ärgert, dass Nürnberg in der DEL oder in den Medien immer so als dieses defensive Team verschrien ist und dass sie das ja eigentlich gar nicht so sind, ne?
Ja.
Und ich habe dann tatsächlich, nachdem du das gesagt hast, auch ein bisschen genauer drauf geachtet und du hast recht. Ich habe das aber auch gar nicht in Frage gestellt, aber das war ja tatsächlich so. Klar, die haben sich über ihre Defensive definiert und konnten schon blaue Linie dicht und dann aber dieses Umschaltspiel und die konnten auch offensiv spielen. Und das ist ja schon eine Sache, die sehr stark auf den Trainer zurückzuführen ist. Diese taktische Disziplin einfach. Das ist ja auch so eine Sache, die mir bei den Eisbären zum Beispiel oft gefehlt hat, einfach gerade jetzt nicht in dieser Saison, sondern in der Saison davor.
Ja, das sind halt so Entwicklungen, die werden dann vielleicht mal manchmal so ein bisschen überstrapaziert oder überbewertet. Nürnberg hatte halt im Dezember viele Verletzte und dann haben sie eben gemerkt und hat Wilson eben gemerkt, wenn sie wirklich mit diesem hässlichen 1-4er gegen den Puck spielen und so. Und also es gab ja wirklich viele Auswärtsspiele, die wirklich unansehnlich waren von den Ice Tigers und wo sie dann eben trotzdem Punkte geholt haben mit so einem 2-1 oder einem 3-2 nach Penaltyschießen und so. Das war ja so diese Phase und dann hat man eben die Befürchtung gehabt, dass sie mit genau diesem System dann weiterspielen, aber Nürnberg ist nicht so. Man darf nicht vergessen, dass in der Vorsaison waren von den besten 5 Scorern waren 4 aus Nürnberg. Die haben die meisten Tore in der DL geschossen. Also wie man da dann plötzlich ein Jahr später auf die Idee kommt, dass das eine reine Defensivmannschaft ist, das war mir nie ganz klar. Vor allem in einer Mannschaft, wo du eben, ohne jetzt eine große Reimer-Diskussion wieder aufmachen zu wollen, aber wo du eben Reimer, Pföderl, Elis, Reinbrecht, Dupuis, ich meine, das sind herausragende Offensivspieler. Also ich verstehe, warum er eben draufgekommen ist, dass sie so eine reine Defensivmannschaft sind, weil es eben manchmal wirklich hässlich ausgesehen hat. Aber in den Playoffs, glaube ich, jeder, der da genau zugeschaut hat, der hat gesehen, dass es nicht so ist. Aber das wird sich ja eh alles ändern. Also er ist leider weg, was sehr, sehr schade ist, was ich sehr bedauere.
Ich glaube, dass du halt, wenn du als Mannschaft die wenigsten Gegentore kassierst, dann sagt halt jeder, du bist defensiv stark und dann schaut man sich das an und dann sind da viele schnelle Angriffe und dann kommt man relativ schnell auf Kontermannschaft. Aber also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Nürnberg ein Off-the-Rush-Team ist, aber das heißt ja jetzt nicht Konter. Also sie haben halt einfach sehr, sehr geradlinig gespielt, selten mal dann den Puck auch dann tief gebracht und dann ja, diesen Puck-Cycle gestartet oder seltener als andere Mannschaften in der Liga, aber ja, jetzt da stimmt. Irgendwie als defensive Kontermannschaft die zu bezeichnen, den Tabellendritten der Hauptrunde, das offensive Talent, die Qualität, hast du schon angesprochen. Ja, also sehe ich jetzt auch nicht so.
Das ist halt so ein generelles Problem, dass Berichterstattung im Eishockey in Deutschland ja oft so diese Fußballmaßstäbe ansetzt. Und dann ist es halt leicht hergeleitet, gerade wenn so eine Mannschaft, wie Sebastian ja gerade gesagt hat, defensiv sehr stark ist, dann kann man ja ganz schnell dahin leiten, ja, die kontern halt viel und spielen halt defensiv so. Aber ich glaube, das macht sie erfolgreich. Und wenn man dann aber auf das Personal guckt und auf die Art und Weise, wie sie dann auch wirklich gegen die Scheibe spielen, weil sie haben ja auch nicht in jeder Defensivaktion dieses 1-4 gespielt, ne? Sie haben das halt dann, ja, das hat halt gut gepasst. Also diese taktische Disziplin, was ich vorhin schon sagte, das hat man Nürnberg halt wirklich angesehen. Und ich brauchte aber auch diese Ansage von Sebastian, um genauer hinzugucken, muss ich ehrlich sein.
Ja gut, aber das ist ja klar. Also ich meine, über die Eisbären Berlin kann ich auch nichts sagen, ne? Obwohl ich die jetzt dann im Halbfinale ja dann doch auch oft gesehen habe. Aber das ist doch auch völlig klar, dass man sich mit der Mannschaft, die man natürlich oft sieht, ausgiebiger beschäftigt. Aber was ich da noch sagen will mit der Berichterstattung, das ist ja wirklich was, was sich sehr zum Positiven wendet. Das dauert zwar so ein bisschen, aber eben mit diesen Projekten, die ihr da in Berlin am Laufen habt, was der Christoph auf allen Ebenen und in allen Kanälen macht und sowas, da tut sich ja wirklich was. Also wie Günter Klein plötzlich, ich meine, der Mann ist seit 30 Jahren der beste deutsche Eishockey-Berichterstatter, aber wie er so in letzter Zeit nochmal wahrgenommen wird. Mhm. Also da verändert sich ja dann, finde ich, schon auch in der Qualität so einiges vor 5, 6 Jahren oder so, da war in Deutschland, also ich meine, wie viele Eishockey-Berichterstatter hat man da gekannt oder hat man mit irgendwie einem Produkt in Verbindung gebracht? Also
selbst ja, auch nur Schwele Goldmann, oder? Vor 6 Jahren schon.
Ja, aber da ging das ja auch erst dann so richtig los. Ja. Und ich finde, da hat sich wirklich viel getan und das ist eben auch, was mit neuen Medien zu tun hat oder mit anderer Mediennutzung, mit Podcasts, mit Blogs und so. Also ich finde, das ist wirklich eine, es gibt ja nicht so viele positive Entwicklungen im Eishockey und man ist da vielleicht auch immer ein bisschen überkritisch, aber in der Hinsicht, finde ich, hat sich ja wirklich viel getan und das kann ja nur gut sein dann. Und ich glaube auch, dass sich da immer noch mehr tun wird und das finde ich sehr schön.
Was glaubst du, was Berlin nächste Saison machen wird, Tom? Also Kader ist ja, gut, Peterson ist jetzt ein Wackelkandidat noch, aber also ich denke allein schon mal an Shepard und O'Brady, die halt wichtig waren auf der Center-Position, die du jetzt schon mal gehalten hast. Das ist auch nicht selbstverständlich, da kann ja auch passieren, dass die halt nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren einfach wieder gehen, weil sie was anderes vorhaben. Und sind sie vielleicht sogar besser gecoacht als in dieser Saison mit Clément Jodoin, habe ich ihn richtig ausgesprochen?
Du hast ihn wieder richtig ausgesprochen. Darf ich das erzählen? Ja, oder? Das hört ja hier keiner.
Ja, nee, es hört keiner. Nee.
Dass du mich vor deinem Auftritt bei den Kollegen von der Shorthanded News, den Shorthanded News? Ja. Mich ja nochmal gefragt hast, wie man diesen Namen Clément Jodoin ausspricht.
Ja,
genau. Und das ist ja, weil er halt Franco-Kanadier ist, es ist halt natürlich die französische Aussprache.
Okay, sonst wäre es ja Clément Jodoin oder so wahrscheinlich.
Ich bin aber froh, dass du da nachfragst, weil wo die Geburtsstätte des deutschen Eishockeys ist, hat ja bisher noch keiner nachgefragt.
Ja, haben wir ja gesagt, Herning. Nee, das war das Dänische.
Das wird Podcast-Beef jetzt.
Geburtsstätte des deutschen Eishockeys? Haben wir doch, also es in allen nennenswerten Podcasts wurde da einfach doch Bayern genannt schon. Also
ja, lass uns das. Man kann ja einfach nur deutsches Eishockey bei Wikipedia eingeben und mal kurz lesen.
Wikipedia? Hört doch einfach die Shorts in den News.
ja, also zu der Clément Jodoin-Sache, das ist noch gar nicht fix. Klar, der Tagesspiegel und auch andere Berliner Zeitungen haben darüber berichtet, haben auch mit Stéphane Richer und mit Peter John Lee in Dänemark ja auch gesprochen. Daniel Goldstein, der Pressesprecher der Eisbären, hat das aber bis jetzt nochmal dementiert, zuletzt im Eisbären-Podcast, dieser Eisbären-Live-Podcast, dass da noch keine Unterschrift unter einem Vertrag gesetzt wurde, aber Clément Jodoin ist auf jeden Fall der erste Ansprechpartner der Eisbären und dementsprechend ist jetzt auch der Co-Trainer, der da im Gespräch war, auch noch nicht fix. Aber ja, du hast recht, wenn Clément Jodoin, und darauf deutet es nun auch hin, dass er der Headcoach wird, glaube ich, dass er, und das habe ich ja unter der Saison auch schon gesagt, dass er sehr großen Einfluss darauf hatte, wie die Eisbären diese Saison gespielt haben. Gerade diese taktische Disziplin, was ich bei Nürnberg ja auch gesehen habe, und dieses taktische Gefüge, was sich im Verlauf der Saison auch verändert hat bei den Eisbären. Sie sind halt weg von diesem typischen Krupp'schen Eishockey, was offensiv ein bisschen passiv ist, was auch eher auf die Defensive ausgerichtet ist, hin zu einer offensiven Spielweise, die ja viel Druck auch gegen die Scheibe gemacht hat, was dann ja auch gegen Nürnberg zum Erfolg geführt hat, was gegen München fast zum Erfolg geführt hat oder gerade auch dazu geführt hat, dass München halt so ein bisschen ins Wanken geraten ist, weil man München halt nicht hat einfach spielen lassen, was vielleicht in der Serie letztes Jahr im Halbfinale halt das Problem gewesen war. Und da sehe ich schon, dass da der Einfluss von Jodoin sehr, sehr groß ist. Und er hat ja bei den Eisbären auch eher die Defensive gecoacht, Und wenn man sich die Verteidiger anschaut, wie sie die Saison gespielt haben, wenn man sich die Entwicklung von Jonas Müller, wie gesagt, vorhin schon, die Punkte sind nicht da, aber alles andere ist bei ihm halt da. Wenn man sich Kai Wissmann anguckt, da ist es ja ähnlich, dann sehe ich da schon eine positive Entwicklung. Steffen Ziesche ist auch noch da, gilt ja so als der Videoguru bei den Eisbären. Und da muss man halt schauen, wer da noch als Co-Trainer dazu kommt. Aber ich denke schon, dass sie da jetzt, ja, wie du sagst, besser gecoacht sind, wenn jetzt mit Uwe Krupp. Und der Abgang war halt auch wieder nicht sauber. Also das war halt auch wieder ähnlicher Abgang, wie ja schon zu Kölner Haie-Zeiten, wo er da weggegangen ist. Also das ist halt immer ein bisschen komisch, dass ein Mann mit der Aura halt dann immer irgendwie nochmal so leicht schmutzige Wäsche waschen muss, wenn er einen Verein verlässt.
Der ist halt auch frustriert jetzt nach 3 Finalniederlagen. Das kann ich auch irgendwie ein bisschen verstehen. Klar, nachtreten kann ich jetzt nicht verstehen, aber irgendwie, ja, das hängt ihm schon nach, glaube ich, dass er diesen Titel nicht geholt hat.
Ja, aber musst du dieses Jager-Gerücht dann noch streuen, dass er dann natürlich dann sagt, oh ja, ist blöde gelaufen und ich habe nicht das Angebot bekommen, beziehungsweise man hat erst zu spät mit mir gesprochen. Ist alles nett, ist alles okay, aber dieses Jager-Gerücht noch streuen hinterher, das fand ich halt nicht so sauber.
Ja, das weiß ich gar nicht, erzähl mal. Also ich meine, von dem Jager-Gerücht weiß ich natürlich, aber wie kommst du drauf, dass das von Uwe Krupp kam? Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen.
Das stand auch im Tagesspiegel-Blog. Die haben ja auch wie so ein Live-Ticker, wo sie immer so kurze Texte halt Tag für Tag raushauen.
Heißt Männer, die auf Bären starren, glaube ich, oder?
Wie bitte?
Männer, die auf Bären starren, heißt der, glaube ich, der Blog, oder?
Nee, die haben einfach, ich glaube, einfach nur Eisbären-Live-Blog oder nicht sowas. Die haben sich nicht so einen coolen Namen ausgedacht. Und die Texte, die sie da schreiben, sind ja dann auch immer nur verlinkt auf die normale Tagesspiegelseite. Also eigentlich auch nur so, naja. Die waren ja zu diesem Hintergrundgespräch mit Uwe Krupp auch eingeladen und haben ja da dann einen dieser 5 oder 6 Artikel, die dann am Tag danach erschienen sind, auch auf ihrer Webseite und in der Zeitung gehabt. Die waren ja alle quasi inhaltsgleich, dass Uwe Krupp halt nicht das richtige Angebot bekommen hat. Und einen Tag später kam dann über die Boulevardmedien, kam ja dann diese Jager-Meldung, dass die Eisbären wohl noch an Jager dran wären. Irgendwo stand sogar, dass Jager als Trainer im Gespräch war. Das fand ich ja sehr witzig. Auf jeden Fall hat der Tagesspiegel dann, ich glaube, als eine der letzten Zeitungen beziehungsweise als letztes Medium hier in Berlin, mal abgesehen von uns, weil wir waren ja zu diesem Hintergrundgespräch nicht eingeladen, wir hatten die Info ja nicht.
So wie ein Skandal, wollte ich gerade mal einwerfen.
Absolut, finde ich auch. Da haben sie dann geschrieben, dass das Thema Jager Teil dieses Hintergrundgesprächs war und dann der Konsens war, das am Tag nach der Krupp-Story zu bringen und dass es ja witzig wäre und kann man machen, aber die haben sich halt dazu entschieden, das nicht zu bringen.
Okay.
Was ich ihm sehr anrechne, muss ich sagen, weil das war halt wirklich Hanebüchen. Es gab wohl Interesse im Winter, aber es war wohl nie so, dass da was Konkretes am Entstehen war. Und dass er jetzt zu den Eisbären wechselt, war halt auch. Aber hey, die Eisbären waren überall im Gespräch, das ist jetzt vielleicht auch nicht so schlecht. Und Klatno war ja sogar dazu, sah sich ja sogar dazu genötigt, glaube ich, eine Pressekonferenz abzuhalten, wo Jager sich dann nochmal zu seinem Heimatclub, wo er mit Eigentümer ist, sich da nochmal zu bekennt, dass er da auch in der zweiten tschechischen Liga spielen will. Naja. Aber Jager als Headcoach wäre schon was Feines gewesen. Auf Krupp folgt Jager.
Wer sage ich im Tor nächste Saison bei den Eisbären? Kommt da noch einer oder machen die es tatsächlich mit Küpper, Franz Repp?
Gut, dass du es ansprichst. Ich hoffe, ich schaff's noch die Woche dazu, was zu schreiben auf Hauptstadt Eishockey. Um das kurz zu fassen, ich wünsche mir, dass sie den Mut haben, mit Küpper und Franz Repp in die Saison zu gehen. Die sind zwar beide noch recht jung und gelten ja beide noch als eher die Talente, aber so die Art und Weise, wie sie bisher entwickelt wurden, gerade Franz Repp jetzt als Nummer 1 in der DL2, deutet für mich halt auch darauf hin, dass sie ihn als Nummer 1, als zukünftige Nummer 1 gesehen haben. Und er hat sich halt über die Saison hinweg halt stetig gesteigert in der zweiten deutschen Eishockey-Liga. Und die Art und Weise, wie halt mit Küpper umgegangen wurde, ist halt schon auch wieder dieses typisch nordamerikanische. Also ich glaube, Küpper war von vornherein immer als Backup vorgesehen und man wollte aus Franz Repp dann die 1 machen. Deswegen hat er im Farmteam quasi als 1 gespielt, damit er dann, wenn er in die erste Mannschaft kommt, dann halt da auch Nummer 1 sein kann. Aber ich glaube, dass sie sich beide so ein bisschen auch dann die Spiele halt, also dass Küpper auf jeden Fall mehr Spiele bekommen wird. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass man den Mut hat, Ist ja auch mit Sebastian haben wir ja das Nürnberger Beispiel ist ja da sehr, sehr gut. Man muss ja nicht zwingend eine Ausländerlizenz auf der Torhüter-Position vergeben.
Ja, wobei die beiden Nürnberger natürlich viel älter sind, ne? Und das Risiko für diese beiden jungen deutschen Torhüter, finde ich, ist schon mal gar nicht so gering. Vor allem bei einem Club, der irgendwie nicht Straubing ist oder nicht Iserlohn, sondern wo einfach der Druck vielleicht auch ein bisschen größer ist. Und dann im November dann irgendwie halt dann doch vielleicht einen erfahrenen Goalie dann nachzuverpflichten. Das kann so eine Karriere dann auch so ein bisschen, also es hört sich alles super an, so diese Entwicklung. Und ich glaube, das ist auch was zum Beispiel im Jeneke sehr gut getan hat, dass er dann irgendwie Spielpraxis hatte, frühzeitig als Nummer 1 in Bad Tölz damals und so, da war er, glaube ich, keine 20 und so. Das sind alles so Dinge, die in Deutschland, glaube ich, wichtig sind, dass Goalies einfach auch spielen. Aber das Risiko ist schon sehr groß, ne? Also mit zwei Deutschen, die man dann vielleicht beide verbrennt in so einer Saison. Ich meine, die können sich dann alle immer noch erholen dann danach, aber in der Saison... Weiß ich nicht. Also kann ich aber auch nicht beurteilen. Fände ich auch super, wenn sie das so machen würden. Und wenn es dann natürlich gut geht, umso besser.
Aber Treutle war vor der Saison auch ein Risiko.
Ja, kann ich so nicht sagen. Also man muss ja dazu wissen, dass Martin Jeranek Niklas Treutle schon sehr lang kennt und immer sehr von ihm überzeugt war. Also die zwei haben ja tatsächlich auch noch zusammen gespielt in der Bayernliga. Also da ist also Treutle ist ja aus Nürnberg weggegangen, wie jeder Nürnberger, der irgendwie mal was erreichen wollte, und hat dann bei den Junghain gespielt ein Jahr mit Rupert Meister damals als Coach. Und ist dann zurückgekommen und hat in der Bayernliga gespielt mit dem EHC 80. Und da hat Jeranek ja noch ein Jahr, ich glaube mindestens ein Jahr, ja nochmal nach seiner DL-Karriere, nach seiner Profikarriere gespielt. Und ich glaube, da hat sich dann irgendwie auch so ein bisschen was entwickelt. Und also Jeranek wollte Treutle ja immer wieder dann zurückholen nach Nürnberg. Glaube ich, gab es mehrere Versuche, das dann so zu machen. Und dann hatte man eben die Möglichkeit, ihn zu einem Zeitpunkt in seiner Karriere dann zu holen, wo sein Marktwert eben sehr, sehr gering war. Aber ich meine, wie gut er ist, sieht man ja jetzt dann auch in Dänemark gerade im Moment. Also ich finde es auch ganz nett, weil ich kenne den Niklas auch schon sehr, sehr lang, weil ich früher so Inline-Hockey-Spieler war und habe jede Möglichkeit genutzt, irgendwie Inline-Hockey zu spielen auf irgendwelchen Parkplätzen. Und da gab es eben auch einen so einen blonden kleinen Jungen, wenn dann die eigene Mannschaft nicht spielt, dann schaut man sich irgendwie woanders um und dann sieht man irgendwie, da ist jemand, und dann kommt man da dazu, fragt, ob man mitspielen kann, denkt man sich, da sind ein paar Kinder dabei, naja, ist auch ein wenig komisch und so, und da waren halt Marius Möckel und der kleine Niklas Treutle, die haben da halt eben auch mitgespielt, deswegen kenne ich die schon ziemlich lang. Und deswegen finde ich es auch ganz nett, ihn jetzt da zu sehen. Es ist einfach eine schöne Geschichte, wenn man schon diese Karriere so lang verfolgt hat, was dann aus ihm geworden ist und wie gut er sich jetzt da schlägt. Also ich glaube, in Nürnberg, also intern, ja, also Jeranek und Wilson, die waren, glaube ich, gar nicht so überrascht davon, dass Treutle dann so ein gutes Jahr spielt. Der hatte ja auch statistisch in München auch immer gute Jahre, auch in Hamburg. Und sehr ehrgeiziger Typ, dem, glaube ich, das Jahr sehr, sehr wehgetan hat, da in irgendwo in der finnischen Provinz verschwunden zu sein und dann in Krefeld. Das hat ihm, glaube ich, auch nochmal so einen Push gegeben und hat ihn vielleicht noch ein bisschen ehrgeiziger gemacht, dann zu zeigen, was er so wirklich drauf hat.
Und vielleicht war es auch so dieses, man muss, dass der Traum Nordamerika geplatzt ist, erstmal noch verarbeiten und sich vielleicht auch innerlich so ein bisschen damit abfinden, dass man halt jetzt wieder zurück in der Heimat ist. Und dann natürlich auch die bessere Defensive in Nürnberg, ne? Also ich meine, ich glaube, in Krefeld die Qualität der Schüsse, die er in Krefeld aufs Tor bekommen hat, wo er dann vielleicht auch nicht immer, also er sah auch in einigen Spielen nicht wirklich gut aus, aber die Qualität der Schüsse, die Krefeld zugelassen hat, im Verhältnis zu den Schüssen, die Nürnberg jetzt zulässt, ist natürlich auch eine ganz andere.
Ja, wobei auch da finde ich es interessant, ne, wie diese Wahrnehmung so ist. Also Nürnberg wird als defensiv starke Mannschaft so anerkannt und aber ich fand auch, dass Treutle immer wieder zu unfassbaren Paraden gezwungen wurde, und es gab viele Spiele, die hat er den Ice Tigers eben dann auch allein gewonnen, und man darf ja den anderen nicht vergessen, der da auch noch dabei ist, der Jeneke, da war es ja genauso, der war ja auch sehr stark. ja, also nicht umsonst kommt Treutle ja auch immer in den Top Ten von Telekom Sport immer wieder vor mit seinen Paraden. Ist ja dann auch eher Zeichen, dass er dann, dass die Verteidigung vielleicht gar nicht so gut funktioniert hat, wie man das gemeint hat. Also das hat sich, glaube ich, beides so ergeben dann dieses Jahr. Also, ja.
Ach so, eine schöne Parallele zu Wehan. Da war es ähnlich. Also wir haben ja, als er dann sein Karriereende bekannt gegeben hat, mal so den Tag, wo die Verabschiedung war von der Mannschaft, haben wir ja dann so alle 20 Minuten noch so ein Highlight-GIF aus der abgelaufenen Saison gepostet gehabt bei uns auf Twitter. Und dann habe die ja vorher gesichtet und habe die ja ausgewählt. Und ich hatte dann zur Auswahl, glaube ich, 30 oder so um die 30 GIFs einfach nur von Highlight-Saves von Petri Wehan und musste das runter auf 15, glaube ich, hatte ich dann am Ende. Wovon ein GIF dann sein typischer Kopfball war oder diese, wo er, hat er ja öfter mal gemacht, dass wenn ein Puck so hochkam, den dann mit dem Kopf ins Fangnetz abgeleitet und einmal noch so ein anderes GIF. Aber dann haben wir halt 14 wirklich so Highlight-Saves, wo sehr, sehr viele 2-auf-1-Situationen waren oder wo er dann halt wirklich nochmal diesen typischen Desperation-Save da auspacken musste. Und da ist mir dann auch erstmal bewusst geworden, wie anfällig die Eisbären dann trotzdem teilweise in der Defensive waren. Ähnlich wirst du das wahrscheinlich bei Nürnberg jetzt auch meinen.
Hast du oder ist er da mal von irgendjemand drauf angesprochen worden, auf diese Maskengeschichte da, dass er die so ablenkt?
Nee, ich glaube, in dieser Saison war er tatsächlich nur einmal in der Mixzone und auch sonst war er eher sehr medienscheu. Und witzig fand ich halt, ich habe es einmal so ein bisschen am Rande mitbekommen, wie er Englisch mit anderen Leuten gesprochen hat und er kann ganz gut Englisch, aber in der Mixzone, wo er das eine Mal da war in dieser Saison, hat er halt wirklich sehr so dieses typische finnische Englisch gesprochen, wo man wenig versteht.
Weil über Dominik Hasche gibt es ja die Geschichte, dass er seine Teamkameraden dazu angewiesen hat, im Training eben auf die Maske zu schießen, damit er eben weiß, wie er den Kopf halten muss, damit der Puck dann entweder rausgeht oder eben aus der Gefahrenzone dann geht. Und deswegen habe ich jetzt nachgefragt bei Wehanen, ob das vielleicht auch alles gewollt ist und bewusst so gemacht ist. Ne? Also mein Hašek war schon unter den verrückten Torhütern der mit Abstand durchgeknallteste. Also, aber warum
Thomas nicht? Ne?
Ja, okay.
Aber das ist der oben auf dem Thron sitzt.
Ja.
Fetzi, bist du noch da?
Klar, ja, logisch. Ich höre euch zu, logisch. Schön. Braucht ihr mich noch? Also sonst
ja, würde ja, ich halt ich jetzt eine Frage an dich.
Sonst würde ich halt jetzt Sache, mal dann ins Bett gehen. Red ruhig weiter. Nee, Quatsch.
Fetzi, du kannst das vielleicht ganz gut beurteilen. Was ist denn in Wolfsburg los?
Hey, was ist bei euch in Wolfsburg los?
Nein, so meine ich das nicht. Ich meine das so, jetzt ist ja mit Pavel Groß ist er jetzt zu Mannheim und Vokes ist weg. Und da gibt's ja noch so ein paar andere Spieler, die so mit einem Fragezeichen versehen sind. Und ich habe so das Gefühl, dass dieser Sleeper-Status, den Wolfsburg so die letzten Jahre hatte, ich meine, gut, jetzt auch zweimal Finale gewesen, bevor jetzt vor dieser Saison, ist es vielleicht jetzt so aus deiner Fernbetrachtung so, dass Wolfsburg eventuell da so diesen Status verliert und dass da vielleicht eine andere Mannschaft jetzt reinrutscht? Oder meinst du, Fliegauf kriegt das wieder hin?
Ja, also Flickauf, der da jetzt auch in der Offseason, würde ich sagen. Also was die schon wieder geholt haben, also Möchel ja aus Nürnberg, habe jetzt gerade den Kader aufgemacht. Latta ist gekommen aus Köln, also ein bisschen wieder die bei anderen Mannschaften vielleicht nicht mehr ganz gewollten oder gebrauchten, die sie halt dann verpflichten. Wade Bergmann haben sie geholt. Ich finde, der Kader sieht wieder ganz gut aus. Die Saison war halt irgendwie, die war halt komisch, finde ich, weil war dann irgendwann klar, dass Groß weggeht. Dann war das in der Hauptrunde nicht mehr so cool und dann in den Playoffs war es einfach Wahnsinn, wie viele Verletzte die gehabt haben. Das hast du ja dann ein bisschen mehr noch mitbekommen in der Serie gegen Berlin. Ja, es ist halt immer das Gleiche. Also wir haben ja jetzt über München ein bisschen gesprochen. Übrigens, da würde ich Trevor Parks noch ganz kurz einwerfen. Ich glaube, bis jetzt, klar, wenn Vokes seine Form hat, dann ist es bis jetzt der beste Transfer, aber Parks echt ein guter Stürmer, der in Überzahl gefährlich ist, ein Torjäger, der jemand, der auch hart spielt, aber nicht so überhart wie Pinisotto. Also München, Nürnberg, Berlin, Mannheim, habt ihr auch schon genannt, Ingolstadt wird wahrscheinlich dann wieder einigermaßen eine Rolle spielen. Da hast halt dann schon mal das Heimrecht sozusagen fast vergeben und Wolfsburg, ich glaube, dass die auch wieder wieder mitmischen werden, aber es ist halt echt ein brutaler Bruch, auch jetzt mit Haskins, das ist schon wirklich bitter, dass der seine Karriere beenden musste, wegen den Gehirnerschütterungen. Also die Reihe ist halt auch auseinandergerissen mit Haskins, Fauser und mit Furchner. Mahacek haben sie geholt, sehe ich gerade auch noch. Also die Verpflichtungen sind schon wie so klassisch Wolfsburg und ich denke, die werden da wieder eine Rolle spielen, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt sag ich mal, dieses eine Jahr gehabt haben, wo sie nicht im Halbfinale waren und dann wieder regelmäßig da auftauchen. Ich glaube, das wird jetzt in den nächsten Jahren eher eine Ausnahme sein, aber ich glaube, sie werden wieder über Kaderverhältnis vielleicht auch spielen. Wobei halt, Coaching ist halt echt eine Frage und dazu kann ich echt gar nichts sagen. Also Bekatir-Konden ist mir halt einfach überhaupt kein Begriff, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mal schauen. Also tut mir leid, dass ich dich hier aus Wolfsburg enttäuschen muss, Tom, aber mehr kann ich dazu nicht beitragen. Dings haben sie auch verloren. Pohl haben sie auch verloren. Ja, das sind schon ein paar echt wichtige Leute gegangen, ja, und mussten aufhören. Foucault ist noch da, den finde ich ziemlich cool. Aubin haben sie immer noch. Ja. Ist halt, glaube ich, kein Top-6-Kader. Aber vielleicht wieder ein Playoff-Kader. Muss man abwarten.
Aber wie ist denn die Stimmung in der Stadt, Christoph? Das ist doch das, was wir.
Ja, was ich meine, ihr wisst ja, dass Wolfsburg eine Eishockey-Stadt ist, auch in der Offseason alles in Orange hier. Auch die Altstadt, die große Altstadt ist komplett in Orange. und ja, zu hören, der Grizzlies, auch die Bänder bei VW, mittlerweile orange eingefärbt. Also alle fiebern einfach der nächsten Saison entgegen und hoffen wieder im Viertelfinale die Thomas Sabo Eistagers rausnehmen zu können.
Ja, Hockeytown Wolfsburg.
Ist die Knastkleidung in den USA nicht orange?
Ja, Orange ist der New Black, so ist es.
Deswegen, dass ich daran könnte das liegen, vielleicht mit den VW-Bändern.
Lass uns doch, wenn dir das reicht, Tom, lass uns doch nochmal kurz auch in die NHL gehen, oder?
Wolltest du
doch unbedingt.
Ja, endlich.
Ja. Aber wir haben ja jetzt mittlerweile fast die Conference Finals komplett. Haben noch in wahrscheinlich der geilsten Serie, dann auch noch Spiel 7 jetzt zwischen Nashville und Winnipeg. Haben die Vegas Golden Knights, die Field Goal Story weiterhin. Haben die Capitals endlich mal, ich finde, die waren noch mal dran jetzt im Conference Finale und die Lightning da im Osten. Ich finde, die Playoffs sind ganz unterhaltsam, oder Tom?
Zweite Runde ist unterhaltsam. Erste Runde fand ich ein bisschen mau. Da war jetzt nicht so viel dabei, aber jetzt die zweite Runde, das sind schon vier geile Serien gewesen und jetzt halt die Nashville-Winnipeg-Serie ist auch so vom Hockey her, glaube ich, die beste Serie. Ich wollte dich nochmal, wie war das mit Winnipeg eigentlich? Sind die gut?
Ich habe ja, glaube ich, gesagt, vor der Saison offensiv ein bisschen schwacher, defensiv ist sehr, sehr stark, gutes Goaltending. Und ich habe gesagt, wahrscheinlich dann Nashville irgendwann in den Playoffs und könnte mir vorstellen, dass es über 7 geht und dass die auch eine Chance haben, das zu gewinnen. Und dann im Conference-Finale stehen und da dann wahrscheinlich die Capitals rausnehmen, die sich dieses Mal gegen die Penguins durchsetzen. Ja, genau.
Nee, ja, ich erinnere mich.
Im Finale dann die Capitals rausnehmen, so wollte ich sagen.
Ja.
Das habe ich, glaube ich, vor der Saison gesagt.
Wollt ihr das jetzt noch aufklären, weil wir waren das jetzt 3 Meter Ebenen zu viel. Also.
Nee, ich habe gesagt, Winnipeg ist defensiv zu schwach, um wirklich eine Rolle zu spielen. Hab da aber vor allem ans Torwartspiel gedacht. Also wir haben da ein bisschen über die Verteidigung auch gesprochen. Ich habe gesagt, ja, Tom, da hast du dann recht. Okay, sind defensiv gar nicht so schwach, aber Torwartspiel ist mir nicht konstant genug. Und Tom hat es halt anscheinend gerochen, dass Hellebuck da eine All-Star-Saison spielt. Und deswegen zieht er mich jetzt einfach jedes Mal auf, wenn die Chats dann nochmal einen Schritt weitergehen. Und jetzt vielleicht auch dann die Predators.
Mein
Tipp ja auch fürs Finale aus dem Westen, die Predators, wenn sie die auch noch rausnehmen, dann können wir, glaube ich, den Podcast hier einstellen, weil es wird dann hier nur noch hier getisst. Aus Berlin.
Ich glaube, das passiert.
Aus Berlin Richtung Wolfsburg wird dann nur noch getisst.
Wenn Vegas den Stanley Cup holt, dann können wir den hier einstellen. Dann laden wir einfach nochmal unseren Mockdraft hoch, wie wir mit Le Affront zusammen unsere Vegas Golden Knights zusammengestellt haben, die, glaube ich, auf dem Papier immer noch besser sind als das, was Vegas jetzt aufs Eis stellt.
Ja, genau. Und dann unsere Reaktion hintereinander. Erst du.
Genau. Und das laden wir dann im
zweiten
Takt immer hoch.
Und dann ich. Und dann alle. Also wirklich gut ist die Mannschaft nicht.
Und das bringen wir dann im 2-Wochen-Rhythmus immer wieder raus, einfach bis ans Ende.
Genau.
Und dann. Aber ich muss sagen zu Winnipeg, ne, ich habe das mit Hellebuck habe ich nicht gesehen. Ich dachte, ja, das mit Steve Mason, das kann ganz gut funktionieren. Das hat natürlich nicht funktioniert. Aber ich dachte mir so, gerade die Offensive, die hat noch, wird noch mal einen Schritt nach vorne machen. Und die Defensive fand ich halt von vornherein schon ziemlich stark. Nicht so stark wie die von Nashville beispielsweise. Ich fand, muss aber auch ehrlich sein, ich habe ja auch gesagt, dass Calgary eine sehr starke Defensive hat. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Deswegen bin ich jetzt nicht überrascht, dass Winnipeg so gut mithält, beziehungsweise dass die hier wirklich die Chance haben. Ich traue mich noch nicht, das zu sagen. Aber das ist schon, ja. Lass uns über die anderen Serien erstmal sprechen, würde ich sagen. Und
Moment, du findest es jetzt, also du traust dich nicht zu sagen, dass Winnipeg einen Stanley Cup gewinnen kann? Oder ich meine, das kann in 5 Stunden schon wieder vorbei sein, oder? Ist doch jetzt dann gleich das Spiel.
Nee, es ist erst morgen Nacht.
Donnerstag und Freitag, ja, genau.
Ja. Ah, okay. Okay.
Nee, ich wollte eher, ich traue mich nicht zu sagen, dass ich fast denke, dass der Stanley Cup Champion eventuell aus dieser Serie kommt.
Ja, aber es ist jetzt kein, also es ist kein Hot Take. Also ich meine, da gibt es ein paar mehr Leute, die das behaupten.
Oder brutal also, einen raus.
Nein, aber ich will das nicht jinxen. Ja. Am Ende wird's Vegas.
Was ich ja an der Serie, die habe ich ja so ein bisschen, da habe ich sie auch so ein bisschen nerdisch verfolgt. Wisst ihr, was ich zurzeit ziemlich cool finde, ist The Point auf Twitter. Kennt ihr das auch? The Point von Mike Kelly. Das ist für mich so, das habe ich gesucht, weil wir haben auch Tom öfter mal gesprochen, was ist jetzt so, was zeigen jetzt Qualität von Mannschaften aus? Und Corsi ist mir irgendwie so ein bisschen zu sperrig. Und The Point at PNT Hockey von Mike Kelly im unter anderem Mike Kelly, er spricht immer in den Videos. Das finde ich super, weil der halt so ja Chancen gewichtet, Slotshots halt auch auflistet, dann sowas macht wie Carryouts von den Verteidigern und Stretch Passes zählt und sowas. Das finde ich super. Das ist für mich anschaulich. Die Videos sind immer auch ganz schön mit Grafiken dann unterlegt. Aber Corsi, wenn es schon mit Prozent dann anfängt, ist bei mir halt schon wieder Schluss. Deswegen finde ich das ziemlich cool. Und da fand ich ganz interessant, dass wie sich die Serie da so gewandelt hat. Also Winnipeg überraschenderweise die schlechteste Mannschaft in der kompletten Regular Season, was Carryouts von Verteidigern anbelangt. Und Nashville ist da natürlich stark mit Scheibenbesitz, Verteidiger und Carryouts, also am Schläger die Scheibe raus aus dem eigenen Drittel. Und aber Winnipeg hat sich in der Serie gesteigert und gerade so, wenn du denkst, okay, jetzt hauen sie tatsächlich die Predators raus, kommt halt dann so ein Ding wie in Spiel 6, dass die Predators wieder deutlich gewinnen. Also für mich eine faszinierende Serie auf jeden Fall.
Darf ich dazu noch was sagen? Oder willst du was sagen, Sebastian?
Ich höre da gern zu. Also ich habe auf die NHL so ein bisschen einen Außenseiterblick, weil ich rein familiär und vom Job her einfach so gut wie gar nichts sehe, halt auch immer nur auf Highlights und auf diese Rundumberichterstattung halt angewiesen bin und komplette Spiele so gut wie überhaupt nicht sehe. Aber ich bin halt begeisterter Fantasy-Spieler und aber ich will jetzt niemanden langweilen, weil dann schalten die Letzten dann aus, weil es gibt nichts Langweiliges, als über Fantasy-Hockey zu reden. Insofern würde ich eher zuhören und vielleicht kann ich dann zu manchen Spieler, der zufällig sich in meinem Kader befindet, dann nochmal was Kluges sagen, aber zur NHL kann ich tatsächlich wenig beitragen, also da müsst ihr jetzt übernehmen.
Okay, dann mache ich eine Early Trivia, ist das okay?
Nee, sehr gern. Nee, pass auf, Early Trivia? Hallo?
Ja, eine Early Trivia.
Mein Akku raucht gleich ab.
Pass auf, geht ganz schnell. Spiel 1, 81%. Spiel 2, 92%. Spiel 3, 88%. Spiel 4, 97%. Spiel 5, 76%. Spiel 6, 100%. Über wen spreche ich?
Pekarinne.
Siehst du? War eine Early Trivia, ging super schnell. Finde ich halt wahnsinnig, wie unterschiedlich das von Spiel zu Spiel, also wie sich das bei ihm von Spiel zu Spiel unterscheidet. Und wenn der Trend sich fortsetzt, dann ist Nashville leider raus in Spiel 7. Weil dann wird er in Spiel 7 wieder total schlecht spielen.
Mhm. Gib uns doch mal eine schnelle Einschätzung zu den anderen Serien auch nochmal, Tom, weil ich glaube, du bist derjenige, der es am meisten verfolgt, die ganze Geschichte. Ja. Und dann gehen wir tatsächlich, weil du es ja nicht mehr warten kannst, zur Trivia noch über.
Ja, dann bleiben wir gleich im Westen. Ich finde Vegas San Jose fand ich sehr interessant, dass die Serie 4-2 ausgegangen ist. Ich dachte, da geht's tatsächlich auch eher Richtung 7-Spiele, aber San Jose hatte dann irgendwie auch da nichts mehr wirklich gegenzusetzen. Was ich bei Vegas sehr interessant finde und sehr stark finde, ist halt dieses Tempospiel, was die aufziehen können, ja. Wo Los Angeles schon Riesenprobleme mit hatte. Los Angeles ist ja seit Jahren kein schnelles Team und Vegas ist halt brutal schnell, wenn die hinten die Scheibe gewinnen. Die haben halt, das sieht man in der NHL sehr wenig. Ich finde, das ist eher auch so eine europäische Art, diesen Close-Puck-Support, glaube ich, bezeichnet man das. Also im Breakout Scheiben gewinnen, dann gibt's eigentlich eher einen Spieler, der sehr nah oder in der Nähe dieses Scheibengewinns ist, der dann quasi den ersten Pass erhält und dann geht es halt sehr schnell in die neutrale Zone und dann haben sie halt vorne allen voran mit William Carlson, der in den Playoffs genau das weitermacht, was er schon vorher gemacht hat, in der Hauptrunde halt Tore schießen in einer Rate, die halt eigentlich gar nicht durchzuhalten ist, aber hey, ist jetzt auch nicht so schlimm für Vegas. Und das haben sie gegen San Jose auch sehr gut hinbekommen, dieses ganz schnelle Spiel. Und ich glaube auch, dass Vegas jetzt eher auf Nashville hofft im Conference Final, weil Nashville gegen Winnipeg schon gezeigt hat, dass sie mit diesem Tempospiel große Probleme hat. Nashville war gerade in den Spielen gut, wo sie selber das Tempo kontrollieren konnten gegen Winnipeg. Deswegen, ich glaube, so ein Winnipeg-Vegas Conference Final ist halt Tempo gegen Tempo, das wollen wir alle sehen. Aber auch Vegas gegen Nashville wäre halt ziemlich geil. Boston Tampa, da hat sich einfach die bessere Mannschaft, die tiefere Mannschaft dann durchgesetzt. Ich glaube, bei Boston war es dann halt leider zu viel, diese eine Reihe. Und dann kam halt nicht so viel hinterher. Das, was Boston halt irgendwie gegen Toronto noch besser gelungen ist, halt auch so da auch so dieses Tempo zu bestimmen und so. Das hat Tampa einfach besser gemacht. Dann hat Boston sich, glaube ich, auch kein Gefallen getan, allen voran Brad Marchand, dass es halt dann irgendwie noch um ganz viele Sachen und abseits des Eises ging, beziehungsweise noch auf dem Eis da mit der Zunge ins Gesicht von Ryan Callahan und so dieses Lickgate oder wie hast du das genannt, Sebastian? Lickgate, ne?
Ja.
Das war halt nicht so cool. Aber Tampa hat da eigentlich, finde ich, sehr gut drauf reagiert, hat Callahan vor allem in der Situation, ich glaube, jeder Mensch hätte Marchand da in der Situation den Kopf abgerissen, ihn zusammengehauen. Und Callahan hat das halt, ja, irgendwie, wahrscheinlich war er auch einfach zu geschockt in der Situation, dass das überhaupt passiert. Tampa wird halt jetzt gefährlich, weil sie jetzt insgesamt, ich glaube, eher 10 Spiele hatten, 8-2, und jetzt wieder ausgeruht in die nächste Runde gehen und da geht's gegen Washington tatsächlich. Washington hat zum ersten Mal seit 20 Jahren in die dritte Runde geschafft. Und dann auch noch gegen Pittsburgh. Gab ein sehr schönes Interview auch auf Sportsnet von Alex Ovechkin, wo man ihm angemerkt hat, dass er sich die Tränen zurückhalten musste. Bei Hockey Central, glaube ich, haben sie auch darüber gesprochen, dass es fast schon so gewirkt hat, als wenn Alex Ovechkin in dem Moment den Stanley Cup gewonnen hat. Aber auch hier eigentlich, glaube ich, auch der richtige Sieger, weil Pittsburgh hat sehr, sehr viel Eishockey die letzten 2 Jahre gespielt, und eigentlich hätte Washington die Serie auch schon in 5 dicht machen können, dass jetzt natürlich 6 waren und 6 dann auch noch in Overtime. Ja, ich glaube, das war dann halt einfach auch so ein bisschen vielleicht so die Butterflies bei den Caps so im Bauch, so einfach dieses Gefühl, wir können das hier wirklich reißen, weil sie waren in der Serie eigentlich in jedem Spiel besser. Ich glaube, in Spiel 1 war das so, dass sie 17 Minuten vor Schluss 2-0 geführt haben und dann noch 3-2 verloren haben. Das war so ein Ding, wo man als Außenstehender, nicht Fan von keiner der beiden Mannschaften, vielleicht auch so sich gedacht hat, ah, jetzt geht das wieder los, dieses typische Washington gegen Pittsburgh-Phänomen. Aber sie haben es diesmal geschafft, haben es zusammenbekommen, die Serie gewonnen. Ich finde es halt einfach nur treffend, dass Crosby die Scheibe verloren hat in Overtime, Ovechkin die Vorlage spielt und Kuznetsov den entscheidenden Treffer macht. Das sind ja dann genau die Spieler, die ja da immer so kritisiert werden. Also Ovechkin und Kuznetsov auf der einen Seite und Crosby, der ja dann immer in den Himmel gelobt wird als Clutch-Performer auf der anderen Seite. Und das war dann halt, fand ich halt irgendwie auch mal schön, dass es auch in die andere Richtung geht. Ja. Und Grubauer steht bei den Caps nicht mehr im Tor, aber das war in der ersten Serie gegen Columbus ja schon nach 2 Spielen der Fall. Da spielt jetzt wieder Braden Holtby und der spielt sehr, sehr gut. War das kurz genug?
Wie groß siehst du die Gefahr, dass die jetzt ihren emotionalen Höhepunkt erreicht haben? Also, dass Pittsburgh rauszuhauen, dass die das einfach so, dass die Spannung jetzt verloren geht, dann, wenn es gegen Tampa geht?
Ja, das ist halt genau das Risiko, ne? Die haben jetzt, glaube ich, auch, die spielen, glaube ich, auch erst Sonntag wieder. Ovechkin hat ja gesagt, wir gehen nicht nach Hause, wir gehen nicht in den Urlaub, sondern wir spielen weiter. Also das ist, glaube ich, so das große Risiko, dass die Caps da vielleicht so diesen emotionalen Höhepunkt erreicht haben, wie du es sagst, ja. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass sie das nochmal so kann. Vielleicht ist es auch genau das, was sie gebraucht haben. Einfach jetzt nochmal so diesen extra Rückenwind, so diesen, ich erinnere mich an Vancouver 2011, da war es ähnlich, wo sie die Blackhawks in Spiel 7 dann rausgehauen haben und das hat ihnen dann nochmal so diesen extra Push gegeben, dann Richtung Stanley Cup Finale.
Was ich noch gesehen habe, das passt ja auch zu dem, was du gesagt hast, Tom, zu Washington gegen Pittsburgh jetzt das entscheidende Spiel, auch wieder The Point. Pittsburgh ja mit die beste Mannschaft, was Slot-Shots anbelangt, also wirklich gute Scoring-Chances, gute Schüsse und da auch, ich glaube, sogar Nummer 1, was eben Schüsse aus dieser gefährlichen Zone pro Spiel anbelangt und im entscheidenden Spiel gegen Washington die wenigsten in der kompletten Saison, nämlich 5 Schüsse aus dem Slot und ja, Thema Offensive, Defensive. Ovechkin kann nur scoren, die Capitals sind defensiv zu schwach. Das ist dann damit wohl auch ins Reich der Fabeln erst einmal verwiesen worden. Die Trivia zum Abschluss, Freunde. Der Gast darf natürlich als Erster. Sebastian, darfst du auch aussuchen, wem du die Frage stellst. Ihr wisst es, oder wenn ihr nicht so oft dabei seid, Trivia, eine Frage zum Mitraten dann auch, also den Antworten dann immer nochmal der Hinweis, bisschen Zeit lassen, damit die Hörer auch mitraten können. Oder ihr drückt einfach auf die 2 Striche und macht Pause und ratet schnell mit und dann gibt's die Antwort oder vielleicht schon vom Getesteten oder halt dann aufgelöst. Sebastian.
Okay, dann meine Frage geht an den Kollegen aus Berlin, weil er eben leider das Pech hat, eben nicht in dem Heimatland des Eishockeys zu leben. Deswegen, ich weiß nicht, Fetzi hätte da vielleicht so ein bisschen einen Vorteil. Es geht um die Familie Gensel und es geht um Jake Gensel und den Bruder von Jake Gensel, der ja bekanntlich in Deutschland spielt, wobei er, glaube ich, für nächstes Jahr keinen Vertrag hat. Finde ich auch interessant, wo der hingeht. Es gibt aber noch einen Bruder, und der hat auch in Deutschland gespielt. Wie heißt der und wo hat er gespielt?
Du meinst Günzel?
Ja,
also du, ja. Weil so wie du das ausgesprochen hast.
Jetzt fängst du an, Tom. Du jeden Spieler, jeden Schweden, Kowalczyk sagst du immer, bei den Russen sagst du immer, und da hast du vorher schon Niklas Jansson gesagt und so weiter. Jetzt fängst du an, den Sebastian zu kritisieren, weil er Gensel statt Günzel sagt. Du meinst Günzel, oder?
Also in den USA sagt man Gensel.
Ja, es ist ja auch richtig. Ich dachte im ersten Moment, dass du Richtung Hardy Gensel gehst.
Oh Gott.
Und Hardy Gensel ist Nachwuchstrainer bei den Eisbären Juniors. Mhm. Und ich dachte, du willst in die Richtung gehen. Deswegen habe ich nur noch mal nachgefragt, ob du den Günzel meinst von den Pittsburgh Penguins. Aber auf deine Frage habe ich keine Antwort, weiß ich nicht.
Das kannst du so schnell sagen. Das ist ja,
ich habe ja lange genug nachgedacht.
Nell ist auf, ich habe auch keine Ahnung. Also er wird wahrscheinlich in Nürnberg gespielt haben. Und
Nein. Er war sehr erfolgreich. Er hat in 32 Spielen 63 Punkte gemacht. Das heißt, es ist vielleicht nicht ganz so hochklassig gewesen. Und der Mann heißt Ryan Gensel und hat beim EHC Klostersee gespielt, glaube ich, 2012. Und hat dann, weil er gedacht hat, geiler wird's nicht mehr, hat er dann gleich seine Karriere beendet.
Zauber.
Großartig.
Ich frage Tom, würde ich sagen, oder? Oder Tom, willst du?
Ja. Nö, fragt mich alle.
Nein, du bist ja eigentlich dran. Wen willst du? Du fragst mich und ich frage dann Sebastian. So machen wir's. Tom?
Ich habe wieder so eine großartige Doppelfrage. Ja. Und zwar, das ist auch eine einfache Frage. Die erste Frage geht an Fetzi und die Anschlussfrage dann an Sebastian. In welchem Jahr begann die Tradition, den Stanley Cup quer bzw. waagerecht über den Kopf zu heben? Und wer war der Kapitän, der damit anfing?
Ah, ja, was ist denn das für eine Frage?
Ich habe das heute auf Instagram gelesen.
Irgendwann ist er so hoch geworden, dass du ihn nicht mehr so stemmen konntest, sondern quer stemmen musstest, oder was? Ja, das muss dann wahrscheinlich irgendwann...
Also er wurde ja eine ganze Zeit lang einfach nur quasi wie so eine...
Wie ein Pokal halt.
Ja, genau. Also
wie sonst, genau. Bis er halt zu schwer wurde, zu groß wahrscheinlich, oder? Dass du es nicht mehr machen konntest. Ich wusste es nicht, ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Sebastian, was ist du?
Keine Ahnung. Ich finde es eine wunderschöne Frage, aber ich habe auch keine Antwort drauf.
Echt eine gute
Frage. Das ist halt so eine typische Trivia-Frage, ne?
Ja, so eine typische Kanzlerfrage mit vielen Zahlen dann auch noch dabei und so und Prozenten und so weiter.
Okay, pass auf. Ich sag das ja, vielleicht kommt ihr ja dann drauf. Okay. 1950. Gott. Und der Kapitän, der damit anfing, hat für die Detroit Red Wings gespielt. Und nachdem ist heute eine andere.
Ted Lindsay.
Ja, richtig.
Ted Lindsay.
Siehst du, Fetzi.
Schön.
Ja, aber warum? Also hat Christoph recht?
Sicher, ich muss ehrlich sein, ich habe das heute auf Insta, ich habe meine eigentliche Trivia habe ich verbockt und ich bin auf Instagram heute gewesen und da war, folge ich halt so ein paar Eishockey-Accounts und da war einer dabei, da war halt so ein Bild von dem Stanley Cup und da stand es da drunter als Fakt und das habe ich jetzt einfach hingenommen, dass das der Fakt ist. Ich habe das nicht nochmal gecheckt,
Das stimmt. Aber
im Internet gibt es doch keine Fake News, oder?
Eben. Das stimmt ganz sicher.
Und wenn, dann wird es Edelhörer Le Affond sicherlich irgendwie aufklären, warum.
Ja, und der wird dann sagen, ich hoffe, er hat jetzt mittlerweile die Statistik hier geführt.
Okay, Sebastian, auch eine kurze, einfache Frage. Wer ist der am höchsten gedraftete dänische Spieler in der NHL? Tick-tack.
Ich glaube, Ehlers.
Ganz knapp. Ehlers war 9, aber Mikkel Böttger war vorhin noch auf 8. Ist dann an 8 gedraftet worden.
Das ist enttäuschend.
Und dann gebe ich noch eine weitere Chance. Welcher dänische Spieler hat die meisten Penalties in der kompletten NHL-Geschichte verwandelt?
Ja, Franz Nielsen. Das ist einfach.
Ja. 48 von 96. Und auch gegen Deutschland. Und damit ist es ja rund, würde ich sagen jetzt. Vielen Dank an dich, Sebastian, dass du heute mit dabei warst.
Was, das war's schon? Oh Mann,
ich
hab doch noch so viele Trivia.
Du bist ja nächste Woche dann schon gleich wieder dabei. Da reden wir dann über die Thomas Sabo Eiszeigers und dafür ein bisschen mal kurz über Thomas Sabo Eiszeigers eine halbe Stunde und dann eine Stunde Trivia. So
mal
was.
Darf ich da mal was über Rob Wilson erzählen? Das würde ich gerne mal machen.
Genau. Ja.
Unbedingt. Okay.
Ich bin dabei.
Wunderbar. Ja, cool. Also gerne wieder. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Großes Lob in deine Richtung. Der Blog ist super, die Berichterstattung über die Eiszeigers ist super. Jetzt, sowohl für mich als Eishockey-Fan als auch als Vorbereitung auf die Nürnberger Spiele, die ich habe. Mich freut auch dein Lob in unsere Richtung immer sehr.
Ich finde euch auch super, das wollte ich auch schon mal wieder sagen.
Das war wirklich sehr zu schätzen, weil ich tatsächlich... ja, der Meinung bin, dass du so eine der wichtigsten Stimmen des deutschen Eishockeys auch bist. Oder der wichtigsten.
Bitte?
Nein, wirklich. Also das ist echt, muss ich jetzt auch mal sagen, weil du hast jetzt schon so oft mich in irgendwie im Blog erwähnt oder so. Oder auf Twitter. Ich finde das richtig cool, was du machst.
Okay. Ja, ich finde, das ist, endlich sagt es mal jemand, ja.
Also. auf Twitter.
Franz Reindl und danach komme gleich ich.
Ja. Auf Twitter bist du zu finden unter @Böhmson, ich habe das jetzt vor kurzem erstmal gecheckt, was das eigentlich soll. Das mit der Beatbullette habe ich immer noch nicht gecheckt, aber Böhmson, das soll ja dann praktisch als, also das ist so echt clever. Böhmson ist praktisch dein skandinavischer Name und NN hinten, das steht ja wahrscheinlich dann für Nürnberger Nachrichten. Also,
das ist mir noch gar nicht aufgefallen, ja. Endlich erklärt mir das mal einer.
@Böhmson_NN auf Twitter und der Blog eben Männer, die auf Tiger starren. Und heute warst du die Hälfte der besseren zwei Drittel. Der Hockey Buddies, danke dir.
Das war mir ein großes Vergnügen. Ja, war sehr schön. Vielen Dank.
Und Tom lest dir natürlich unter @Beatbullette, wie gesagt, ich habe das immer noch nicht verstanden, was das soll. Die Beatbullette, der Beatbullette, keine Ahnung. Und natürlich auf hauptstadteishockey.com. Auf Twitter sind es die Eisbären-Nerds. Und Tom, heute warst du die eine Hälfte, die andere Hälfte der besseren zwei Drittel der Hockey Buddies.
Ja, das kriege ich jetzt nicht hin. Du bist der Fetzi6 auf Twitter zu lesen. ich glaube, bestimmt während der WM noch ab und zu mal bei The Zone zu hören. Zum Eishockey oder du kommentierst ja sicherlich auch wieder irgendwie Fußball und andere Sachen jetzt. Und der andere Podcast, der kommt jetzt gerade gar nicht, ne?
Anderer Podcast?
Der ist zu Hause. Kein anderer Podcast. Ja, und du bist immer die bessere Hälfte des besseren Drittels oder so der Hockey Buddies. Irgendwie so.
Erster Sebastian, erster Tom, ich bin der Christoph, wir sind die Hockey Buddies. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Lass drüber mal rutschen und nicht vergessen, Sebastian, singst du mit? Ja, oder?
Keine Ahnung.
The good old jetzt? Hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey. Bum, 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 bum,
bum, bum. Vorcheck, der Sportpodcast.